redet, ist nicht tot.
Mit Severin, weil der Schnapsbrenner ist. Hallo Severin.
Hallo, ja, ich mache tatsächlich Schnaps.
Lebst du vom Schnapsbrennen oder ist das ein Hobby?
Ja, das entwickelt sich gerade zur Existenzgrundlage. Also ich bin eigentlich Winzer und wir haben aber auch schon immer eine Brennerei mit dabei. Und ja, bin gerade dabei, das ein bisschen auf größere Füße zu stellen und ja, habe da gerade echt viel Spaß dran.
Also ihr seid, du bist hauptberuflich Winzer.
Mittlerweile muss man es wirklich sagen, ich bin Winzer und Brenner.
Winzer und Brenner, okay. Kenn ich dein Weingut?
Glaube ich nicht.
Wie heißt denn?
Tatsächlich Weingut Simons.
Oh ja.
Mit Apostroph S.
Nee, das ist aber falsch.
Ich weiß, wir haben nur die ganz spezielle Situation. Es gibt bei uns im Dorf drei Winzer, die Simon heißen.
Ach scheiße.
Und wir sind die, die als letztes praktisch in die Weinbranche eingestiegen sind, in die Alkoholerzeugung.
Aha.
Und es muss einfach irgendwie ein Weg gefunden werden, dass wir uns ein ganz klein bisschen voneinander unterscheiden. Und da war für mich der Apostroph das geringste Übel.
Okay, keine, das lasse ich gerade nochmal gelten. Wie viel Hektar habt ihr?
Wir haben 7 Hektar. Sind so ein bisschen spezialisiert auf die ganz klassischen Sorten, ja, Burgunder, Riesling. Und ja, speziell beim Burgundern wirklich ja die komplette Bandbreite, Weißburgunder, Grauburgunder, Frühburgunder, Spätburgunder, ein bisschen Chardonnay. Und ja, aber eigentlich ja so die ganz große Leidenschaft hat sich bei mir so in den letzten Jahren einfach echt zu den Destillaten zum Schnapsbrennen hin entwickelt.
Wie viel Flaschen Wein kriegt man aus 7 Hektar?
Boah, extrem schwankend. Also ich ernte pro Hektar aktuell zwischen 4.000 und 8.000 Litern, sage ich mal. Mhm. Wir sind in der Gegend, so ja, westlichste Zipfel Frankens und sind da einfach witterungsmäßig einfach ein bisschen stärkeren Schwankungen unterlegen, als das irgendwo weiter im Süden Europas der Fall ist. Und wenn ich eine ordentliche Qualität haben will und so wie dieses Jahr aktuell ein bisschen Sonne fehlt, muss ich einfach mit ein bisschen weniger Ertrag arbeiten. Und ja, deswegen ja eine relativ große Schwankung einfach so von Jahrgang zu Jahrgang.
Das heißt, dieses Jahr ist eher so ein 4000 Liter Jahr oder ist das dann sogar noch weniger, wenn es so mies ist?
Also mal gucken, wie es noch wird.
Ja klar, wir haben noch ein bisschen Zeit, haben wir noch.
Ja. Hat ja noch nicht mal geblüht, aber aktuell macht es gerade nicht so viel Spaß draußen.
Was meinst du, wenn du sagst, nicht so viel Spaß draußen? Im Vingert rumrennen oder?
Ja, genau, bei Regenwetter. Ich mag Wetter, also jedes. Nur wenn es jetzt einfach so wie es jetzt war, die letzten 6 Wochen am Stück, echt jeden Tag irgendwie nass, kalt, Wind, reicht irgendwann.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wie bist du aufs Brennen gekommen?
Also
wahrscheinlich ist das naheliegend, oder? Ich meine, ich hätte auch fast mal mit einem Freund zusammen eine Schnapsbrennerei gekauft.
Ja, also.
Aber das war dann auch so die warmen Bodensee und ne, das war so die Schnapsidee, ja. Ne?
Also eigentlich ist bei uns sogar die Brennerei das der ältere Betriebsteil.
Aha.
Wir waren früher, ja, also unser Hof existiert schon wirklich lang, seit 1707 in Familienbesitz.
Und immer Winzer oder auch
andere Landwirtschaft? Nein, eben nicht. Eigentlich so ganz klassischer landwirtschaftlicher Gemischtbetrieb, paar Kühe, paar Schweine, paar Hühner. Und eigentlich so ja, im größeren Stil jetzt immer noch als landwirtschaftlichen Betrieb haben das eigentlich erst meine Eltern ausgebaut. Und dann haben wir erst ja vor ein bisschen über 30 Jahren die ersten Weinreben gepflanzt. damals eigentlich so gar nicht mit dem Ziel, so als Weingut zu enden. Ich war da ja noch ein ganz kleiner Bub. Und meine Eltern haben einfach so als zweites Standbein neben der klassischen Landwirtschaft Reben gepflanzt. Aha. Und erstmal die ersten paar Jahre die Trauben verkauft an eine große fränkische Genossenschaft und hatten so mit Weinvermarktung oder Weinaufbau erstmal gar nichts zu tun. Dann war da so in der Landwirtschaft einfach so eine Entwicklung, oder ist ja immer noch so, dass das so so industrielle Maßstäbe einfach annimmt. Und es war einfach kein Weg, den ich oder meine gesamte Familie damals schon gehen wollte. Also man hätte sich da irgendwie verdoppeln müssen oder, also totaler Wahnsinn. Und dann hat sich praktisch so der landwirtschaftliche Betrieb zum Weingut entwickelt. Haben dann irgendwann Anfang der 90er, also vor 25 Jahren ungefähr, die letzten Schweine rausgeschmissen. Die Stallgebäude sind komplett umgebaut worden, so Weinkeller, Flaschenlager, komplett entkernt und alles schön und neu. Und sind so praktisch ein echtes Weingut eigentlich erst seit kurzem. In der Branche denkt man ja relativ langfristig.
Ja, dynastisch gleichsam, ja.
Ja. Und also von daher, da ganz, ganz jung und von daher durchaus einfach noch nicht bekannt, ne? Oder noch nicht so bekannt. Man muss sich ja immer mühsam erarbeiten.
Weißt du, was das für eine Investitionssumme war? Ich meine, mal eben die Schweine zum Teufel jagen und alles umbauen, das ist ja auch nicht gerade wenig, oder?
Also ich kann das jetzt heute nicht auf einen Euro, damals ja noch Mark sagen, aber es gibt so Faustformeln, also so um ein Hektar Reben anzulegen mit die Draht und Pfosten und die Reben selbst. Und dann hat man ja auch erstmal 3 Jahre überhaupt keinen Ertrag und das dauert ja einfach alles so ein bisschen. Braucht man heute rund, je nachdem wie man das macht, 30.000, 40.000 Euro für einen Hektar. Also das war, damals waren es 5, als wir angefangen haben. Also das war durchaus echt ordentlich.
Das ist echt ordentlich. Und da reden wir jetzt noch nicht über die Weinbereitung hinterher. Also das ist jetzt tatsächlich nur das Feld.
Erstmal nur der Weinberg und dann Keller, Tanks, Holzfässer, Edelstahl, was man da so braucht, ist ja alles gut und teuer.
Und das war alles autodidaktisch, wie deine Eltern sich das beigebracht haben? Oder?
Das war dann eigentlich so, dass ich mich dann praktisch entschieden habe, also die Landwirtschaft eher nicht. Und ich habe dann Anfang der 90er, also praktisch kurz bevor wir dann so diese Umstellung gemacht haben.
Ich muss dich mal fragen, wie alt du überhaupt bist.
Ich bin 37.
Alles klar.
Also,
nur so zum Einordnen, wenn du sagst, du damals gearbeitet hast.
Ja. War einfach, dass ich eine Winzerlehre angefangen habe. Und es lief am Anfang echt so, dass ich dann abends, wenn ich heimgekommen bin.
Moment, Lehre? Das ist ein Ausbildungsberuf. Ich dachte, da geht man irgendwie an diese, hier nach Geisenheim, irgendwie an die Hochschule.
Das kann man. Ich hätte das auch gekonnt. Also ich habe vorher eigentlich so eine solide kaufmännische Grundschulbildung mit Fachoberschule in Wirtschaft, Verwaltung, Rechtspflege und hätte dann logischerweise damit dann auch studieren können, in zum Beispiel Geisenheim. Mir war es aber einfach wichtig, so echt das Handwerk so einfach von der Pike aufzulernen. Und habe mich deswegen dann für eine klassische Lehre entschieden.
Ich wusste gar nicht, dass das ein richtiger Ausbildungsberuf ist.
Gibt's ganz normal, 3 Jahre, gibt dann Geselle, Meister und alles, was es sonst so gibt.
Ja, super.
Und war da einfach echt so ein bisschen quer in der Republik. Ich habe dann also praktisch jährlich meinen Ausbildungsberuf oder meinen Ausbildungsbetrieb gewechselt. War dann also so ein bisschen im Fränkischen, im Badischen und dann nochmal im Rheingau. Mir das alles ein bisschen angeschaut. Und dann daheim das gemacht, was ich tagsüber in der Lehre gelernt habe. So dann zumindest im Herbst dann im Keller, ne? Draußen das hatten wir dann schon ein paar Jahre gemacht. Das ist ja zwar viel körperliche Arbeit, aber jetzt ja kein Hexenwerk, wenn man so aus der Landwirtschaft kommt, ne?
Für so Leute wie mich ist es dann Hexenwerk wahrscheinlich. Ne?
Kochen alle nur mit Wasser.
Ja, aber auch das will man abschütten lernen.
Ja, es ist dann einfach, man braucht so ein gewisses Grundverständnis, was so Biologie, Pflanzenwachstum und so die Zusammenhänge, weil man da ein bisschen Gespür dafür hat, ist das einfach ein toller Beruf.
Ja, das glaube ich. Wie viel Zeit verbringst du im Weinberg? Also so mit was man da so alles macht, so zurückschneiden und hochbinden und was macht man da überhaupt alles? Also, das fällt mir gerade ein, ich weiß das gar nicht.
So vom Zyklus, wenn die Reben dann jetzt mal gepflanzt sind und ja so 3 Jahre alt etwa sind, wenn die im Winter beziehungsweise zeitigen Frühjahr, wenn die geschnitten, da legt man praktisch fest, wie viele Augen aus denen dann im kommenden Jahr oder in der laufenden Vegetationsperiode dann einfach Triebe wachsen können. Schneide ich dann an den Stock dran oder lasse ich ihm stehen, ne? So ist ja geschickter. Und das ist so die erste Maßnahme, mit der ich dann praktisch auch schon so ein bisschen meinen Ertrag reguliere und auch so die Belastung einfach, die ich dem Stock zumute, ne, dann einfach regle. Dann wird diese Rute niedergezogen, nennt man das. Also die wird so in diesen Drahtrahmen praktisch angebunden, dass das alles ein bisschen Struktur hat und jeder einzelne Trieb einfach auch genügend Platz und Licht und Luft und Sonne abbekommt.
Ist das so ein Automatismus, in den du dann da reinkommst, wenn du das machst? Oder musst du für jeden einzelnen Stock die einzeln wieder überlegen, okay, nee, den binde ich lieber so, den binde ich lieber so?
Am Anfang muss man da viel überlegen. Wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, ist das eher eine Arbeit, die so automatisiert von der Hand geht.
Meditation.
Also genau, man kann da richtig schön nachdenken. Das ist eigentlich ganz schön. Also ich mag das.
Wie viele Pflanzen stehen eigentlich auf so einem Hektar? Also wie viele Stöcke?
Normal sind irgendwo zwischen 3000 und 5000. Kommt ja ein bisschen drauf an, wie breit mache ich denn da meine Zeilen, wie dicht pflanze ich die Stöcke zusammen. Aber das ist so eine grobe Hausnummer.
Das ist dann aber auch was du nicht alleine machst, ne? Also so ein Ding kriegst du alleine nicht mehr bearbeitet, oder?
Also ich habe mittlerweile einen Mitarbeiter, der ja Schwerpunkt im Weinberg ist. Und ich mache die Arbeiten im Weinkeller. Und ja, mittlerweile einfach dann ja die Brennerei, das Schnapsbrennen.
Zurück zum Weinberg. Also du hast dann, ich zum Schnapsbrennen, wir haben ja Zeit.
Ja.
Ich habe noch nie mit einem Winzer so lang und ausführlich geredet, fällt mir gerade auf. Also du schneidest sie dann zurück, beziehungsweise lässt was stehen. Du hast gesagt, dranschneiden geht das. Was ist dranschneiden?
Nee, dranschneiden ist Quatsch, aber also ich lasse eher was stehen, ne?
Okay. Alles klar. Und dann bindest du die und dann überlässt du das Zeug sich selbst, oder?
Das ist jetzt eigentlich so die Arbeit, die jetzt aktuell so ansteht und die gerade wegen des Wetters nicht so viel Spaß macht. Aus diesen Augen wachsen dann Triebe. Aha. Die sind jetzt so 10, 15, 20 Zentimeter lang, je nachdem, so ein bisschen sortenabhängig. Je nachdem, es gibt ja welche, die ein bisschen früher austreiben, ein bisschen später. Dementsprechend, wenn die dann auch im Herbst früher oder später geerntet. Und da ist ganz oft so, dass da aus einem Auge nicht nur ein Trieb rauskommt, sondern zwei. Und dieser zweite, meistens ist auch einer ein bisschen schwächer, der wird jetzt praktisch schon gleich weggebrochen. Man nennt das tatsächlich Ausbrechen. Um einfach so, wie schon so das mit dem Rebschnitt begonnen hat, einfach ich jetzt so meine Stockbelastung praktisch festlege. Und natürlich aber einfach geht ja darum, dass das einfach eine schöne Licht-, Sonnen-, Luftdurchflutete Laubwand dann mal gibt. Aha. Im Laufe des Jahres. Ja, dann wächst das jetzt hoffentlich weiter. In normal Mitte Juni, dieses Jahr wird es wohl eher Ende Juni, blühen die dann. Und ja, das ist so eine ganz entscheidende Phase dann, wo ich dann einfach danach tatsächlich sehe, was hängt dann da drin? Wie viele Trauben haben sich denn da überhaupt gebildet? Und wenn mir das zu viele sind, weil wie gesagt, ich möchte ja keine großen Mengen produzieren, sondern ich möchte einfach so den Stock optimal ausnutzen, dass ich den auch lange stehen lassen kann. Ne? Mir ist lieber, ich habe die so eine Anlage 30 Jahre stehen als nur 20 Jahre. Und das funktioniert halt nur, wenn ich die mit meinen Pflanzen sorgsam umgehen.
Ja, das heißt, die laugen auch aus, also die ermüden auch die Pflanzen.
Die ermüden, ja. Mhm. Ja, die haben einfach logischerweise auch nur einen gewissen Wurzelraum, den lege ich ja auch schon fest, so mit meinen Pflanzabständen, wie breit mache ich meine Zeilen und allem. Und speziell, wenn die noch recht jung sind und ich nehme die richtig ran und ernte da das Doppelte, wie gut für die wäre, dann gehen die auch entsprechend früher in die Knie einfach. Also die sinken dann einfach von ihrer Leistungsfähigkeit. So die werden dann auch zu schnell zu dick, also so diese Stämmchen und auch so die Triebe an sich. Und die sind dann frostempfindlicher und sind einfach nicht so vital, als wenn ich die ein bisschen schonender behandle.
Kannst du die auch zu schonend behandeln?
Zu schonend gibt's eigentlich nicht. Also jeder Stock hat ja...
Also dass sich der Stock dann irgendwie dran gewöhnt, sowieso nur drei Trauben auszubilden?
Nee. Das nicht. Das nicht. Ich sag mal, das Minimum, was ich, oder das Wenigste, was ich dran lassen kann, ist eine Traube pro Stock, ne? Ja. Dass praktisch alle Energie in diese eine Traube geht. Wobei das einfach, das ist Quatsch, ne? Aber einfach so ein ausgewogenes Verhältnis von, was hat der Stock denn für einen Standraum, für Möglichkeiten, Nährstoffe, Wasser zu ziehen, wie viel Blätter kann er überhaupt haben, ne? Wie viel Triebe hat er, wie viel Licht, Sonne kann dann da ran, zur Assimilation, ne? So die mit Blattgrün, Chlorophyll, Zuckerbildung, ne? Dann hat er ja einfach ein gewisses Potenzial und das muss ich optimal nutzen.
Diese ganzen Parameter, kann man die in der Tabelle nachschlagen oder ist das ein Erfahrungswert, den der Winzer dann jeweils hat?
Das ist der Erfahrungswert. Welche Sorte pflanze ich an welchem Weinberg, auf welchem Boden? Neigt er sich eher nach rein Richtung Süden oder schwenkt das auch ein bisschen nach Westen oder Osten? Und wie viel Wind habe ich da? Ist das eine Anlage, durch die viel Wind bläst? Das kann einerseits bis zu einem gewissen Punkt positiv sein, aber andererseits verbläst mir praktisch der Wind dann ja auch die Wärme, ne? Und deswegen, das sind ganz, ganz viele Faktoren. Das ist einfach so die Erfahrung und das Fingergespitzengefühl vom Winzer. Was pflanze ich denn wie, wohin?
Jetzt angenommen, ich kaufe mir jetzt einen Hektar irgendwie und will da jetzt Wein machen, weil ich mir einbilde, das andere können das auch, dann kriege ich das auch irgendwie. Ja. Mir würde das wahrscheinlich gar nicht gelingen, weil mir genau diese Erfahrungswerte fehlen, oder?
Die Wahrscheinlichkeit, da daneben zu liegen, wäre relativ groß, ja.
Gibt's dann so, wie nennt man die denn, so Auftragswinzer oder sowas, so Winzersöldner, die man dann bestellt?
Ja, das gibt's tatsächlich, so Lohnunternehmer, ne? So, die einem die Pflege der Weinberge abnehmen, ja, das gibt's.
Also wie Garagenweingüter, nur andersrum.
Genau, am genau. Am Ende. Ja. Ah, ja, okay. Ja, das gibt's tatsächlich. Ja. Ist halt teuer, ne?
Ja, klar, ja. Na gut, dann trinke ich das Zeug lieber direkt. lässt du die Pflanzen denn irgendwann mal in Ruhe?
Ja, also es gibt so während dieser Wachstumsperiode dann, ich sag mal nach der Blüte, dann haben die wirklich mal eine ganze Zeit, wo die einfach echt nur wachsen dürfen und sich von der Sonne bescheinen lassen dürfen.
Beregnest du?
Nein.
Nicht? Nee. Macht man das grundsätzlich nicht oder machst nur du das nicht?
Kommt immer so ein bisschen auf die Lage an. Allerdings bin ich so ein bisschen der Überzeugung, dass es ökologisch und ökonomisch eigentlich ein ziemlicher Wahnsinn ist, wenn ich irgendwo eine Pflanze hinpflanze, die da natürlicherweise eigentlich gar nicht wachsen kann, weil ihr das Wasser oder irgend sonst was fehlt. Gut. Finde ich nicht so doll.
Klingt plausibel, ja.
Ja. Finde ich auch.
Und wann ist dann Ernte? Also woran erkennst du überhaupt, dass du jetzt ernten solltest oder noch nicht? Entschuldigung, lesen.
Ja, da ist auch wieder, da kommt so ein bisschen die Erfahrung ins Spiel, ne? Ja. Wir sind Gott sei Dank mittlerweile auch in Deutschland soweit, dass die meisten Winzer zumindest verstanden haben, dass es einfach bei den Trauben nicht nur auf den Zuckergehalt ankommt, also nicht nur, dass die schön süß sind, sondern dass da einfach noch mehr drin steckt, also dass die auch noch genügend Säure haben, dass die einfach nicht, ich sag mal, überreif sind. Ne? Das ist so, die Weine dann einfach so ein bisschen marmeladig, langweilig schmecken.
Neue Weltwein.
Genau. Ja. Nicht nur, da gibt's auch tolle Sachen.
Ja, aber also die findet man Tendenz hier selten.
Einfach,
ja.
Ne? Genau. Und einfach auch Mineralstoff und alles, was da die Pflanze sonst noch so aufnimmt oder selbst produziert.
Du darfst ruhig Terroir sagen, ich verstehe das.
Ja, ja. ich finde den Begriff so ein bisschen überstrapaziert.
Ja,
so,
das sicher. Letzten, ja, aber das ist alles, was die Franzosen so erzählen, ist überstrapaziert von Dalk.
Es hört sich halt meistens wirklich toll an. Ne?
Ja, wow, le Terroir.
Ja.
Aber es ist halt, man merkt es halt wirklich.
Ja. Und einfach wirklich so das Zusammenspiel all dieser Faktoren in Verbindung dann logischerweise dann auch mit der Witterung im Herbst, ne, wo ich dann das dann teilweise auch ganz ehrlich gezocke, ne?
Ja, klar,
lass ich die jetzt noch hängen und es regnet nicht oder regnet es dann auch da kann es ja mal passieren, dass es im September, Oktober dann mal 3 Wochen am Stück regnet und der Kram fängt mir, weil es zu nass ist, dann einfach das Gammeln an, ne? Mhm.
Wenn es einmal anfängt zu gammeln, hast du dann verloren oder kannst du dann trotzdem noch ernten? Also kann es dir passieren, dass du eine ganze Ernte abschreiben musst?
Eigentlich nicht. Allerdings muss dann halt das, was gammelig ist, ne? Daraus kann ich nichts mehr Gescheites machen. Ne? Also ich brauche gesunde, aromatische, vollreife Trauben, um da draußen schönen Wein zu machen. Und das geht einfach nur, wenn die gesund sind. Ne? Ah. Und das heißt, alles, was gammelig ist, muss dann von Hand rausgelesen werden bei der Lese. Also ne? Ist dann nicht so schön. Und
wie viele Leute hast du da bei der Lese im Weinberg?
Kommt so ein bisschen drauf an.
Kannst du maschinell lesen?
Ich kann maschinell lesen. Ich verteufel es nicht allgemein. Es gibt nämlich tatsächlich Jahre, wo das einfach echt Sinn macht. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Regenperiode ansteht und ich habe gerade wirklich ganz, ganz tolle Trauben draußen hängen und möchte die einfach möglichst schnell sicher in meinen Keller kriegen. Das ist dann von Hand mit einer, da bin ich einfach, habe ich eine begrenzte Zahl an Arbeitskräften, die ich einfach kurzfristig organisieren kann. Aha. Bin ich da einfach nicht so leistungsfähig, als wenn ich das mit einer modernen, gut eingestellten Lesemaschine, einem Volleinter mache. Und das gibt dann, das setzt natürlich voraus, dass die Trauben wirklich alle schön gesund und gleichmäßig reif sind, ne? Oder ansonsten muss ich dann tatsächlich vorher nochmal schnell durchgehen mit ein paar Leuten, die auch ein bisschen ein Auge dafür haben und alles, was nicht passt, rausschneiden und den Rest holt mir dann sicher und schnell die Maschine rein. Und das dann unter Umständen manchmal besser, als wenn ich sie nicht rechtzeitig reinkrieg und dann, ja, verwässerte Trauben, sag ich mal, habe oder welche, die dann nach den 3 Wochen Regen einfach nicht mehr so sind, wie ich sie mir vorstelle.
Du sagst, du mit ein paar Leuten da durchgehen. Also wie viele Leute sind das? Weil ich denke so, also 7 Hektar, wie viel 1000 Pflanzen pro Hektar hast du gesagt?
Drei bis fünf.
Das ist ja jetzt nichts, was man mit 10 Leuten mal schnell liest, ne?
Nee, das kommt auch aber wirklich immer auf den Herbst dann. Normal sind so zwischen, also bei mir zwischen 12 und paar 20. Und wenn ich das dann allerdings so mache, sind wir dann einfach tatsächlich dann im Herbst 4 bis 6 Wochen da aktiv. Und mit dem Volleinter ist das halt ein paar Stunden erledigt, ne?
Wow.
Also es ist wirklich die Schlagkraft da ist unglaublich.
Da ist die Versuchung groß, oder?
Ja, wobei einfach gewisse Sachen muss ich einfach, gewisse Qualitäten muss ich mit der Hand lesen. Die kann selbst die schonendste und besteingestellte Maschine nicht so selektionieren, wie ich das von Hand kann. Also ab einer gewissen Qualitätsschiene oder Qualitätsstufe komme ich praktisch um die Handlese nicht drum rum.
Machst du dann, sortierst du während der Lese oder sortierst du nach der Lese? Also gehst du durch und sagst, okay, das nehmen wir heute, das noch nicht?
Ja, das passiert während der Lese. Mhm. Im Rotweinbereich, wo es wirklich so teilweise auf jede Beere ankommt, da kann es auch nochmal sein, dass man praktisch im Keller vor der Presse oder vor dem Einmeischen dann nochmal von Hand ein bisschen drüber sortieren. Normalerweise findet das aber im Weinberg statt.
Warum kommt es da auf jede Beere an?
Beim Rotwein ist auch wieder, ich glaube, so ein bisschen eine spezielle Vorliebe der Deutschen. Die wollen ganz tief dunkle Rotweine haben.
Ja.
Und in Frankreich ist das zum Teil ja anders einfach. Da wissen die, dass ein Spätburgunder einfach nie so rot ist, wie das ein Cabernet Sauvignon oder jetzt, wenn man was Moderneres nimmt, wie das ein Dornfelder oder irgend sowas ist, sondern das sind einfach in der Regel eher so ziegelrote, hellrote Weine, aber trotzdem mit ganz viel Stoff und Action drin. Mhm. Und bei uns wollen die Leute einfach, wenn die einen hochwertigen Rotwein haben wollen, muss der viel Farbe haben. Das ist für die ein Qualitätskriterium. Und jede faule Beere hat nicht nur weniger Farbe, sondern sie kostet auch Farbe.
Ah.
Bei den anderen. Das sind ja in der Regel irgendwelche Pilze, ne, die dran sind. Zum Beispiel Botrytis, was man in anderen Bereichen ganz gern hat. So diese Edelfäule für Trockenbeeren auslesen und so Geschichten, ist beim Rotwein für die Farbe absolut tödlich. Und deswegen wird da dann für die absoluten Spitzengeschichten dann tatsächlich nochmal von Hand nachgefieselt.
Wie lange arbeiten die Leute da tagsüber bei der Weinlese? Ist das richtig 8 Stunden? Also dann
in der Regel nicht.
Das muss doch wahnsinnig anstrengend sein, auch diese riesigen Körbe dann immer zu schleppen.
Ja, also einmal, weil es so anstrengend ist. Und dann sehen wir normalerweise zu, dass wir Schwerpunkt vormittags lesen. Einfach, weil es da, auch wenn im schönen Herbst, noch nicht so warm ist. Und ich dann einfach meine Traubenkühler in den Keller krieg und die einfach zum Beispiel, wenn ich da irgendwas sortieren möchte, mir die dann nicht schon während des Sortierens da die Hefen loslegen und da das Gären anfangen.
Sondern ach so, einfach, ja klar.
Na, deswegen, ja kühle Temperaturen sind mir da einfach lieber. Und deswegen ist normalerweise Vormittag so, gerade wenn der Tau weg ist, sagen wir von 9 bis 12 sowas, das ist so eine klassische Lesezeit.
Ab welcher Temperatur fangen die Hefen an?
Sobald so der Most oder die Trauben mal über 20 Grad haben, geht das praktisch sofort los. Wow. Also die Wildhefen, die da drauf sind, wenn die, da ist Zucker da, da ist Temperatur da, die haben ideale Bedingungen, da geht die Post ab.
Du musst also die ganze Zeit das Zeug kühlen, bis dann, wenn du sagst, so jetzt machen wir Wein.
Kühlen?
Oder reicht der Keller?
Ja, also normalerweise reicht der Keller. Kühlen ist dann eigentlich nur die allerletzte Maßnahme, weil das auch wieder für mich, ne, das ist einfach Energie.
Große Mengen Flüssigkeit, ne, und sowas kühlen, ja klar.
Es ist nicht so spaßig und wenn das nicht unbedingt sein muss, lasse ich das lieber. Deswegen dann lieber nur morgens gelesen oder da eine Stunde früher angefangen, wenn es mal eine Nacht ist ohne Tau. Und das lieber die Trauben kühl in den Keller, das ist mir das Allerliebste. Und weil ich dann vernünftig Zeit habe, die ordentlich zu verarbeiten.
Macht man das heute eigentlich immer noch, dass barfüßige Jungfrauen in Holzbottichen die Trauben auspressen, indem sie da durchmarschieren?
Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach diesen Jungfrauen, aber die sind verdammt hart aufzutreiben in unserer
Gegend. Verdammt!
Ja. Nee, aber es wird aber ähnlich schonend gemacht. Also die werden nicht mehr irgendwie hier gewaltsam mechanisch über irgendwelche Gewinde pressen oder so da ausgepresst. Jeder, der mal auf einen Traubenkern gebissen hat, weiß, dass das nicht so lecker schmeckt. Ne? Mhm. Das ist so bitter, adstringierend, einfach ja nicht schön. Und genau das möchte ich ja eigentlich nicht in meinem Wein haben. Und deswegen, wenn die ja praktisch mit einem Druckluftblasebalg mehr oder weniger ganz, ganz schonend mit ganz wenig Druck ausgepresst. Einfach, dass wirklich keine Kerne zerquetscht werden, dass auch die Schalen an sich, in denen ja dann auch schon mehr Bitterstoffe stecken, dass die einfach nicht so strapaziert werden, sondern es wird ganz, ganz schonend, fast so wie von barfüßigen Jungfrauen gemacht.
Ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, wie sieht das denn dann aus? Also der Blasebalg, was macht denn der?
Also das ist nur, kannst du dir vorstellen, wie eine große Trommel oder ein Zylinder.
Ja.
Und auf der einen Seite ist ein Blasebalg, die Seite ist geschlossen, die andere Seite ist geschlitzt, sind kleine Schlitze drin, dass der Saft ablaufen kann. Und dieser Blasebalg drückt dann von der geschlossenen Seite die Trauben oder die Maische, die gequetschten Trauben, gegen diese Schlitze.
Ach so.
Und der Saft kann ablaufen, dann lässt die Presse mal wieder locker, mischt wieder ein bisschen vorsichtig, der Blasebalg drückt wieder und so wird das dann ganz, ganz schonend, elegant abgepresst.
Sind das Maschinen, die man da hat, oder sind das so Maschinen, die man sich ausleiht, wie so ein Mähdrescher, den man ja auch nur...
Die muss man leider da haben, weil in der Saison brauchen die ja alle gleichzeitig, ne? Hm. Das heißt so, ich bin kein Freund von zu viel Technik im Keller. Ich arbeite lieber mit Ruhe und Zeit, aber um so einen gewissen soliden Technikgrundstock kommt man einfach nicht drum rum.
Und dann hast du sie ausgepresst, dann kommen sie in den Tank und dann lässt du die gären. Machst du ganz Spontanvergärung klar. Oder?
Teils. Es wird, ja, muss man schon sagen, der größte Teil wird mit Reinzuchthefen vergoren.
Mhm.
Und aber ist auch wieder so ein bisschen jahrgangsabhängig. Wenn ich viel, ja, sag mal, wirklich spannendes, nenne ich es jetzt mal, Traubenmaterial habe, also die wirklich besonders schön reif und gesund und ja, einfach, oder wo ich auch die Trauben schon probiere und sage, jawohl, die haben echt tolle Aromatik und
kann man ja jedem auch nur mal empfehlen, ne? Mal in den Weinberg latschen. Dahin, wo der Riesling wächst und dann mal diese Trauben essen. Ich habe, seit ich das gemacht habe, habe ich im Supermarkt keine Weintrauben mehr gekauft.
Man mag die nicht mehr, die schmecken nach nichts, ne?
Genau.
Und in denen ist richtig Stoff drin.
Ja, es ist, also das war wirklich, das, und das ist gar nicht so lange her, das ist vielleicht 5, 6 Jahre her. Da bin ich in wie heißt denn das da, wo die Spätlese angeblich herkommt.
In der Pfalz.
Nee, hier Klosterreiter.
Kloster Eberbach.
Eberbach, genau. Da war das, vor 5 oder 6 Jahren war das. Da bin ich einfach an den Riesling gegangen, hab mir ein paar Trauben gepflückt und hab die gegessen. Und die haben halt geschmeckt, wie ein Riesling schmeckt. Und das fand ich sowas von, Voll. Wie so eine Offenbarung irgendwie.
Ja.
Ich dachte, ach. Ja,
genau,
und danach habe ich
genau
keine Trauben mehr
gesehen.
Ja, ist super. Kann ich jedem nur raten.
Ja.
Außerdem kann man da in Eberbach ganz gut Gläser klauen. Auch.
Wobei, ich bin gar kein so ein Fan von diesen Gläsern mit Aufdruck. Also ich finde irgendwie immer so geklaut bei, ist doch doof, oder?
Wenn wenigstens geklaut bei da draufsteht.
Ach so, okay. Ich kenne das nur von so Stromkabeln bei Baustellen, also wo das mittlerweile irgendwie so ganz oft draufsteht. Geklaut bei Firma.
Ja, ja, hab ich schon nie gesehen. Ich habe allerdings auch nur ein Kloster Eberbach-Glas, muss man...
Ja, ich denke, das haben die ankalkuliert.
Ja,
das Souvenir
auch.
Ist da ankalkuliert, ja.
So, du fängst also an zu gären.
Ja.
Lässt du da den Wein eigentlich in Ruhe oder guckst du da jeden Tag nach oder stündlich oder was für Intervalle musst du...
Also kommt auch so ein bisschen drauf an. Also tatsächlich so, wie die Temperaturen dann sind. Also wie, wenn ich so schönes, kühles Lesegut hatte und das dann schön langsam vor sich hingärt, da brauche ich ja nicht ständig hektisch danach gucken. Wenn das, und der Wein auch ein trockener werden soll, das heißt also, wenn die Hefe eh allen Zucker, der drin ist, hier verarbeiten soll, da reicht alle ein, zwei Tage, dass ich da mal probiere. Wenn das ja die ganze Geschichte schon ein bisschen wärmer war und dann vielleicht auch noch spontan vergoren und so, dann sollte man schon ein bisschen öfter nachgucken, dass das alles in die richtige Richtung läuft.
Wenn du nachguckst, was machst du dann?
Ich probiere tatsächlich. Riechen und probieren. Also ich merke das schon, wenn ich in den Keller komme und dann diese Aromatik dann einfach so, während der Gärung bildet sich ja auch Kohlensäure und die dann, ja, dieses Blubbern ja verursacht. Und die reißt natürlich auch ein paar Aromastoffe mit aus dem gärenden Most mit raus und das riecht dann einfach im Keller. Und wenn da irgendwie was nicht ganz so passt, also als Nerd oder als Freak oder als guter Winzer kommt man in den Keller und merkt, hier passt irgendwas nicht.
Was machst du, wenn was nicht passt? Also, du hast ja so viele Eingriffsmöglichkeiten, hast du ja wahrscheinlich gar nicht.
Nee, habe ich nicht, aber ich kann zum Beispiel die Weinhäfen sind ja klassischerweise, setzen die sich immer unten am Boden ab, so ähnlich wie beim untergärigen Bier. Das heißt, die sind unten im Tank und ich kann den Wein oben drüber abziehen, relativ blank, da ist ja schon natürlich auch schon Hefe mit dabei. Aber ich kann einfach diese Hefe, die mir da nicht gefällt, die kann ich praktisch zumindest mal zum größten Teils abtrennen und kann den zum Beispiel nochmal mit einer Reinzuchthefe beimpfen.
Aha.
Die sich schnell vermehrt und die schnell Action macht.
Und die andere verdrängt dann praktisch.
Und die andere dann verdrängt, genau.
Okay. Wäre das dann eine Komplettrettung oder ist es dann trotzdem ein schlechterer Wein geworden, als er eigentlich hätte werden können?
Kann man so gar nicht sagen, weil manchmal sind ja speziell diese Wildhefen, deswegen sind ja diese spontan vergorenen oft ein bisschen interessanter, weil die einfach nicht so eindimensional sind, sondern einfach ein bisschen mehr Struktur haben.
Ich ärgere mich auch gerade, dass ich mir keine Flasche aufgemacht habe, während wir drüber reden.
Ja, ich habe ja auch noch Wasser stehen.
Sachen zum Kotzen so. Naja.
Ja, wir sind ja noch jung, wir können noch dazu. Das nächste Mal. Und also das muss gar nicht so sein, aber ich kann halt eine Tendenz, die zu stark in eine Richtung geht, die mir nicht gefällt oder die einfach ja nicht gut ist, ne? Mhm. Die kann ich einfach mindern. Und so ein bisschen was neben raus, ein paar zusätzliche Aromen schaden in der Regel ja gar nicht. Ich bin eh kein so ein Fan von diesen ganz uniformen Weinen, im Supermarkt kriegt, so die einfach
ich
so.
Ich finde auch Stinker.
Ja, alle gleich schmecken.
Genau. Ich finde Stinker ja immer ganz schön. Vor allen Dingen rote müssen stinken, finde ich.
Ja, also ich glaube so diese ganzen, alles was so Richtung Pferdeschweiß, Sattel, Leder geht, gilt ja mittlerweile als Weinfehler, wobei ich finde das Quatsch. Ich finde das teilweise wirklich ganz, ganz spannende, tolle Aromen.
Mhm.
Darf natürlich nicht zu viel sein.
Also ja, sonst kauft sie keiner ab, das ist klar.
Das war schwarz vor Augen, wenn man da die Flasche aufmacht. Aber
obwohl, das auch mal eine Nummer wäre. Death. Nennst du einfach irgendeinen Wein mit so einem Totenkopf drauf oder so.
Ja. Aber so ein bisschen Struktur und so ein bisschen animalische Sachen dürfen da ruhig dabei sein.
Ah. Ja. Wo sind wir denn gerade? Wir sind gerade beim Gären noch. Genau,
bei der Gärung. Ja, genau. Da ist dann noch, was ich dann immer so ein bisschen spannend finde, ist dann, wenn ich sage, ich überlege mir ja normalerweise vorher, was habe ich denn für Trauben? Wie schmecken die dann? Was möchte ich denn da für einen Wein draus machen? Oder in welche Richtung soll der gehen? Soll der im Holzfass ausgebaut werden? Soll der möglichst klar, schlank, filigran, zart, duftig zum Jungtrinken gedacht sein? Oder steht dem vielleicht ein bisschen Restsüße?
Das erkennst du an der Traube?
Versuche ich, ja.
Wow.
Na, also ganz planlos geht, glaube ich, ein guter Winzer nie an die Sache ran. Wenn ich dann sage, jawohl, weil das ja, es gibt ja auch so ein bisschen aromatischere Sorten, denen dann einfach ein bisschen süß im Wein oft ganz, ganz gut steht, ohne dass man da jetzt von irgendwas pappig, klebrigem oder na, aber einfach so ein Touch an Restsüße. Und da finde ich einfach die eleganteste und schönste Methode ist, wenn ich dann einfach irgendwann der Hefe sage, so, jetzt ist gut, du hörst jetzt auf. Und das geht dann tatsächlich am einfachsten, indem ich die Tanks dann abkühle. Das ist wie bei der Hausfrau beim Kuchenbacken. Wenn die Hefe zukriegt oder es wird ihr zu kalt, stellt sie die Arbeit ein. Ja. Genau. Und das ist da das gleiche Prinzip. Das heißt, ich kühle die schon drunter. Mhm. Wir haben eine eigene Quelle. Also das heißt, kaltes Wasser ist genügend und preisgünstig da. Und dann wird einfach die Tanks mit kaltem Wasser überrieselt. Und es geht dann ratzfatz, innerhalb von ein paar Stunden kriege ich die so weit abgekühlt, dass dann die Hefen die Arbeit einstellen. Und dadurch habe ich einfach dann, ist die Süße dann einfach auch viel, viel harmonischer eingebunden, viel, viel eleganter und auch nicht so aufdringlich, als wenn ich da vorher irgendwie dann Traubensaft mir nebenhin tue und schütte den hinterher wieder dazu, so als Süßreserve. Ja. Das ist einfach, das schmeckt mir einfach. Das ist immer so ein bisschen aufgesetzt.
Ja, und es ist auch irgendwie unaufrichtig, ne?
So ein bisschen schon.
Klar, es ist jetzt Pathos, aber es ist ein bisschen pathetisch, aber es ist, ja, ich kenne
das. Also mir ist völlig klar, dass wenn man das in einem deutlich größeren Stil macht, wie ich das jetzt mache, also wir sind jetzt für unsere Gegend schon kein kleines Weingut, aber wir sind jetzt ja einfach keine Riesenkellerei, dass das da gar nicht mehr so geht oder dass das dann, die Weine einfach nicht mehr zum Preis irgendwo stehen könnten, wie sie viele jetzt stehen, dann geht das praktisch gar nicht anders. Ne? Dann lasse ich meine Weine durchgehen, tue mir vorher Traubensaft nebenhin und stelle mir dann aufs Milligramm genau dann hinterher meine Restsüße ein. Aber wie gesagt, solange ich dann
so solange man es nicht muss. Ne?
Solange ich mich so in dem, ich sag mal, Manufakturbereich bewege, ist mir das andere deutlich lieber.
Was für eine Preisklasse sind deine Weine? Wo fängst du an, wo hörst du auf?
Im klassischen Schoppenweinbereich, ich sag mal so in der Literflasche, geht so irgendwo bei 5,30 die Pulle los, also gar nicht so furchtbar.
Ich wollte gerade sagen, das ist so.
Und dann mit so die Kabinettweine geht es dann so bei 7-8 Euro los.
Ja, okay.
Und dann, so ein bisschen die spannenderen oder richtig spannenden Sachen, die dann im kleinen Holzfass ausgebaut und so, da muss man natürlich ein bisschen mehr investieren, aber da sind wir dann auch noch bei 12, 50, 15.
Ach, also nichts. Also alles unter 20 ist nicht teuer, finde ich immer.
Also, das ist alles realistisch zumindest. Ja. Also.
Womit jetzt nicht, falls jetzt irgendwer anfängt, sich aufzuregen, ich trinke jetzt nicht jeden Tag einen 18-Euro-Wein, weil ich meine 20 Euro wäre teuer. Ich finde alles unter 20 Euro, wenn's gut schmeckt, das kann man ruhig mal ausgeben, weil das lohnt sich im Zweifelsfall auch immer.
Eben, und das ganz oft, also für mich gehört Wein dann zum guten Essen und also ich brauche nicht jeden Tag mittags zu meiner Suppe oder so, brauche ich keinen 18-Euro-Wein, ne? Nee. Aber wenn ich mir jetzt hier sonntags da mal oder zu einem schönen Abend, wenn ich mir was Tolles auf den Grill hau oder was auch immer, wenn ich also Essen tatsächlich ein bisschen mehr zelebrieren kann, als man das so im ganz normalen Alltag meistens hinkriegt und wenn ich mir da dann dazu eine schöne Flasche Wein gönne und dann denke ich, steht das auch in einem Verhältnis, ne? Wenn die dann
trinkst du eigentlich immer deinen eigenen Wein oder trinkst du auch fremder Leute Wein?
Nee. Wenn ich so wirklich von Trinken rede, jetzt also nicht probieren, so selbst im Keller und so, trinke ich, glaube ich, sogar mehr von meinen Kollegen. Weil es einfach, ich finde es interessant und spannend und nur seinen eigenen Kram.
Also ich arbeite seit 20 Jahren in den Medien, davon zwei Drittel beim Radio, ein Drittel beim Fernsehen. Ich kann nicht Radio hören und Fernsehen gucken, ohne dass ständig so eine Beurteilungsroutine in meinem Kopf. Kannst du Wein trinken, ohne dass du denkst, da hat er verkackt oder das hätte man so machen können? Oder?
Nee. Deswegen, also ich glaube, geht auch ganz vielen von meinen Kollegen so, wenn ich einfach so abends mal mit meinen Jungs mich irgendwo treffe und wir eine Pizza essen oder ein Schnitzel oder ein Steak, völlig wurscht und wir da irgendwo sitzen, bestelle ich mir, glaube ich, im seltensten Fall einen Wein dazu, weil sonst werde ich unkommunikativ, weil genau diese Bewertungsroutine abläuft und jawohl, was hat er, egal ob gut oder schlecht, ne?
Ja, genau, egal, ist egal.
Was hat er da gemacht und wie und was und ist ja dann so ein bisschen in seinem Job, ne? Und das will man ja auch mal gar nicht, ne? Man hat ja tatsächlich auch mal Feierabend und echt entspannen und nur ein bisschen labern und sich nett unterhalten und ein Bierchen trinken und dann ja trinke ich dann doch lieber einen Pilz.
Aber ich das ja auch, das mache ich ja auch. Ich trinke ja in der Kneipe keinen Wein. Also in der Kneipe trinke ich immer Bier, weil das ist immer so enttäuschend. Weil meistens kriegst du irgendwie einen unterkühlten Pinot Gris.
Und
das ist dann, sobald er ein bisschen wärmer wird, wird's halt hässlich. Da habe ich mir dann irgendwann angewöhnt, keinen Wein mehr zu trinken draußen. Außer wo es Wein gibt. Also
Genau. Ja, so sehe ich das auch. Aber also, da gehe ich ja dann nicht mit meinen Jungs hin, sondern dann geht's ja dann auch Schwerpunkt ums Essen und was weiß ich. Genau. Na, so, dann hat das ja auch wieder einen anderen Stellenwert. Aber so einfach, wenn ich so normal abends mal weggehe, ist auch ein Bierchen und gut.
Ja. Wie lange gärt das eigentlich? Also wir sind jetzt im Oktober irgendwo, ne?
Wir sind jetzt im Oktober, ja. Mhm. Also losgehen tut so mit den ersten Mitte September, sage ich mal, ne? Manchmal auch Anfang September. Jetzt in unseren Breiten, aber normal ja Mitte bis Ende September und dann so Riesling sind wir dann eher Oktober, ne? Mhm. Und die habe ich dann im Tank und gluckert. Normal sind 2-3 Wochen der Dauer.
Ach, nur, so,
ist
so
ein bisschen kühl, ja. Okay. Und aber jetzt speziell, wo wir es vorhin von hatten, so ein bisschen was spontan vergorenes und im Keller ist ein bisschen kühler und so, und dann kann der auch mal 8 Wochen oder auch bis ins Frühjahr ein bisschen glucksen noch, ne?
Aha.
Und da muss man dann einfach ja die Nerven haben und ein bisschen entspannt sein und dann.
Wann füllst du denn dann eigentlich ab? Also der gärt, dann holst du irgendwann die Hefe daraus?
Genau.
Beziehungsweise also, den Wein von der Hefe weg.
Genau, den Wein von der Hefe. Und ja, da bin ich dann keiner, der da stresst. Also ich bin kein Fan davon, die dann möglichst jung, wenn sie noch relativ trüb sind, hier gewaltsam durch irgendwelche Hightech-Filter zu pressen, um die dann im Januar schon auf die Flasche zu füllen oder sogar noch früher. Die jede Filtration oder jede technische Maßnahme, die ich da unnötigerweise durchführe, kostet einfach immer Aroma und Struktur im Wein. Aha. Das heißt, ich lasse die tatsächlich, hole die erstmal von der Hefe, dann lasse ich die nochmal ganz in Ruhe, dass ich dann
von der Hefe holen heißt aber, du füllst die um, ne? Oder
genau, die Hefe setzt sich dann unten ja irgendwann mal mehr oder weniger vollständig ab. Die sind dann noch leicht trüb, kommen dann in anderen Tank. Ab da sollten die Tanks dann auch wirklich voll sein, dass kein Sauerstoff mehr drankommt, zumindest so im normalen Weißweinbereich. Und dann lasse ich die einfach da nochmal 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen, solange sie einfach brauchen, um dass ich einfach so diese feine Schwebstoffe, dass die sich nochmal unten absetzen können, dann werden die auch wieder davon nochmal abgezogen, wieder in den nächsten Tank. Beziehungsweise wahrscheinlich geht's dann wieder in den Tank, wo es vorher war, ne? So, ich habe ja nicht unendlich Tankraum.
Den hast du dann aber zwischenzeitlich sauber gemacht.
Genau.
Sehr gut.
Dann wird gar nicht mehr viel dran gemacht. Also ich bin kein Freund von irgendwelchen Schönungen oder was man da so alles tun kann. Wenn ich ordentliches Traubenmaterial habe, brauche ich das nicht. Mhm. Und dann werden die praktisch wirklich nur direkt vor der Füllung einmal filtriert. Na, die Flasche müssen die schon blank kommen. Mhm. Und das ist dann aber logischerweise ein bisschen später. Also bei mir ist eigentlich jetzt gerade aktuell April, Mai ist bei mir Füllzeit. Die ersten sind jetzt auch schon gefüllt. Rieslinge aber zum Beispiel, denen lasse ich gerne noch ein bisschen länger Zeit, die werden dann jetzt so Juni, Juli wahrscheinlich gefüllt. Mhm. Und alles, was dann ja so in den Holzfässern ausgebaut wird, eigentlich mindestens bis kurz vorm Herbst. Irgendwann brauche ich natürlich auch dann meine Tanks und Fässer wieder. Aber speziell auch so ein bisschen die spezielleren oder edleren Roten, die bleiben auch mal 18 Monate im kleinen Holzfass, bis die dann auf die Flasche kommen.
Ja. Gibt's irgendwann in deinem Jahr auch mal sowas wie Urlaub oder Leerlauf?
Januar ist so in der Regel eine Zeit, wo es draußen zu kalt ist, um im Weinberg die Reben schon zu schneiden. Das Weihnachtsgeschäft ist gelaufen, ne? Also ich muss ja nicht nur produzieren, ich muss ja auch ein bisschen was an den Mann bringen. Und Januar ist normal so bei uns echt so eine saure Gurkenzeit. Da ist draußen nicht viel zu machen. Geschäft läuft extrem ruhig, ne? So die ganzen Feiertage und so.
Ja, keiner hat Kohle, alle müssen Rechnungen bezahlen.
Genau. Da ist dann ruhige Zeit, das ist so in der Regel meine Urlaubszeit oder unsere.
Kennst du Wochenende und sowas?
Ich bemühe mich, dass ich ab und zu einen Sonntag habe. Mhm. Aber auch da ist ganz oft, dass man noch irgendwie eine Weinprobe hat oder eine Führung im Betrieb. Aber wie gesagt, um einige Sonntage bemühe ich mich.
Aha. Wann verkaufst du? Also ich habe so einen kleinen Winzer, den ich ganz toll finde, der ist in Spey, das ist bei Boppard. Mhm. Mit dem hatte ich mal gequatscht, als ich mir da ein paar Kartons geholt habe, und der sagte auch, das ist immer ein Scheiß hier mit dem Wein. Du verkaufst dann irgendwie 90% deiner Ernte auf einen Schlag. Irgendwie so. Da kommen alle vorbei, dann verkauft er alles. Und dann muss er mit dem Geld, was er da verdient hat, über das gesamte restliche Jahr auskommen. Geht dir das genauso?
Ist bei mir so ein bisschen entzerrter, einfach weil ich ja auch nicht alles zu einem Punkt fülle. Ne? Ja. Ich fang ja, wie gesagt, habe jetzt so angefangen im April, und ein Teil wird ja dann erst im Juni gefüllt und die Spezialitäten dann noch ein bisschen später. Mhm. Und damit habe ich ja auch so den neuen Jahrgang nicht so auf einen Punkt am Markt, und dadurch verteilt sich das so ein bisschen. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, ne? Es wird erstmal ein Jahr gearbeitet, alles vorfinanziert, ne? Muss ja die Arbeit im Weinberg und alles, was ich da an Material brauche, dann die Flaschen und Verschlüsse und Etiketten, ne? Das muss ja erstmal alles irgendwo herkommen. Und dann ist mir logischerweise in der Regel schon interessiert, dass dann auch wieder ein bisschen Umsatz stattfindet, ne?
Was passiert eigentlich, wenn die Ernte einfach mal ein Totalausfall ist, aus welchen Gründen auch immer? Bist du da versichert?
Ach, gegen ein paar Sachen kann man sich versichern. Hagel zum Beispiel kann man sich ganz gut versichern, wobei es auch recht teuer ist, je nachdem, in welcher Gegend man ist und wie wahrscheinlich es ist, dass es da mal hagelt. Wenn man selbst jetzt irgendwie Mist gebaut hat, nee, das ist dann echt, das läuft in ein persönliches Pech. Das ist halt so die Krux mit der landwirtschaftlichen Urproduktion, mit Abhängigkeit von Wind und Wetter. Deswegen, es gibt so unter den Winter so ein, zumindest gab es früher mal so ein Sprichwort, ne? Man muss eigentlich drei Ernten haben, eine am Stock, eine im Keller und eine in der Flasche, ne? Ja. So, dass man das so ein bisschen abpuffern kann. Das funktioniert halt so ein bisschen in unserer schnelllebigeren Zeit leider ganz, ganz oft nicht mehr so, weil es gab jetzt dann immer so einen Trend, der ist zum Glück schon wieder so ein bisschen am Abflachen, dass die Leute ganz, ganz scharf waren auf diese ganz jungen, ganz frisch gefüllten Weine, wo man dann da im Sommer schon gefragt wird, wenn es uns dann den neuen Wein gibt. So, wenn das so fast ein bisschen Irrsinn, das ist einfach so schade, weil es denen dann einfach auch gut tut, wenn die dann gefüllt sind und die vorher schon ein bisschen länger Zeit hatten im Keller, denen tut einfach in der Regel einfach ein halbes Jahr auf der Flasche, tut denen einfach gut. Die waren
Im Zweifelsfall klingt es halt ganz toll, 2013 schon einen 2013er zu trinken.
Ne? Genau, ja.
Ist halt auch so ein Image-Ding wahrscheinlich.
Ja, so ein bisschen schon. Ist ja dann teilweise auch so durch Beaujolais Primeur und sowas. Ja. Ne? Sowas ist ja dann auch so ein bisschen gehypt worden. Wobei das zum Glück nicht mehr ganz so schlimm ist, wie das noch vor 5, 6 Jahren war. Also da war mal so eine Zeit, da war das echt nervig. Aber da, Gott sei Dank, hat sich da ein bisschen was gewandelt wieder.
Hast du deine Existenz als Winzer jemals bedauert? Hast du es jemals bereut?
Nee, es gibt natürlich immer mal so Rückschläge, aber da bereut man nicht, dass man Winzer ist, sondern hadert so mit so einem punktuellen Einzelschicksal, zum Beispiel einem Hagel zum falschen Zeitpunkt. Winzer ist ansonsten einfach ein toller Beruf. Ich glaube, es gibt so keinen anderen, wo man so dieses komplette Spektrum einfach von einem Produkt hat, so wirklich von der landwirtschaftlichen Urproduktion, Wind, Wetter draußen im Feld, dann die Veredelung von dem Produkt zum Wein und den dann eben auch noch vermarkten mit allem, was dazugehört. Das heißt, von Etikettendesign bis was fülle ich denn in welche Flasche, den Kontakt mit den Leuten, Gastronomen, Privatkunden, vielleicht auch irgendwelchen Händlern, und das ist einfach super spannend. Mhm.
Wo verkaufst du? Hast du einen eigenen Shop irgendwie online oder bist du über Händler?
Nee, ich find Online-Shop doof. Das allermeiste läuft tatsächlich im Weinbereich bei uns ab Hof, dass die Leute zu uns kommen und probieren, sich ein bisschen umgucken und dann was mitnehmen. Und ein paar ausgesuchte Fachhändler. Aber speziell der Weinbereich läuft bei mir sehr, sehr lokal.
Aha. Wenn dir jetzt mal eine Ernte kaputt geht, aus welchen Gründen auch immer, und damit kommen wir zum eigentlichen Grund unseres Gesprächs, kannst du dann eigentlich aus jedem noch so üblen Wein wenigstens noch einen Schnaps machen, mit dem man was anfangen kann?
Ich kann zumindest einen Alkohol draus machen, mit dem ich dann was anfangen kann.
Felgenreiniger.
Nee, also ich kann ja einen Alkohol oder irgendeinen zuckerhaltigen Stoff kann ich ja immer zu Alkohol vergären und kann den dann natürlich dann sehr, sehr, sag mal, neutral brennen, dass ich einfach wirklich nur einen sehr neutralen Alkohol habe, den ich ja dann aber zum Beispiel sehr schön zu irgendeinem Likör oder so verarbeiten kann.
Ja.
Selbst. Und damit dann schon nochmal eine Wertschöpfung, ne, stattfinden kann. Das schon, aber es kann nicht Sinn der Sache sein.
Nee, natürlich nicht. Wir wissen nur aufs Schnapsbrennen gekommen. Weil ich hatte jetzt so die Idee, vielleicht ist hier irgendwann mal ein Abfall passiert und du hast gedacht, naja, was mache ich denn jetzt damit?
Nee, wie gesagt, eigentlich war so der Schnaps oder die Brennerei eigentlich ist einer der ältesten Betriebsteile bei uns. Das hat mein Urgroßvater 1879 hat er ein Brennrecht organisiert, erworben. War ja damals noch hier königlich bayerisch und so, das war alles eine wilde Zeit. Und das lief bei uns ja praktisch jetzt mit mir jetzt in der fünften Generation, aber so, die ganze Zeit.
Ihr habt zwischendurch nie aufgehört.
Nee, lief.
Ah, okay.
Brennerei gab's immer. Allerdings im, ja, wirklich kleinen Stil. Das muss man schon so erweitertes Hobby oder.
Was heißt denn kleiner Stil bei, also für Leute wie dich? Also wenn ich sagen würde, ich brenne in kleinem Stil, dann würden bei mir vielleicht ein Liter im Jahr.
Ja. Also ein bisschen größer schon. Wobei, also so im süddeutschen Raum hier bei uns gibt's ja so diese klassischen Abfindungsbrennrechte. Und die sind einfach immer limitiert. Und da reden wir immer von maximal 300 Liter Alkohol, reinen Alkohol, den man im Jahr erzeugen darf.
Mhm.
Das ist jetzt erstmal nicht so wenig, ne? Wenn man das dann auf die Flaschen umrechnet, ne? Wenn man das so in halb Liter Flaschen füllt und man füllt den ja nicht hundertprozentig auf die Flasche, sondern normal irgendwie so um die 40% oder so, ja, ne? Kommen da schon ein paar zusammen, aber.
Ja, 1000 Flaschen ist jetzt auch so viel nicht,
ne? Ne? Ist nicht so richtig, ne?
Nee, und ich weiß nicht, was für Margen ihr daran habt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du mehr als 10 Euro an der Flasche verdienst.
Das wäre schön.
Ja, siehste. Ja, ja. Also es ist, aber was machst du denn dann, wenn du vom Schnapsbrennen leben willst? Geht dann gar nicht. Oder kannst du das Recht erwerben, mehr zu brennen?
Nee, also diese Brennrechte eben, die sind fix. Da kann man nichts machen. Die sind einfach irgendwann mal geschaffen worden. Um so die gibt ja jetzt, keine Ahnung, 200-300 Jahre, dass es diese Brennrechte gibt. Und die sind irgendwann mal geschaffen worden, zu Zeiten, als es noch keine Kühlschränke und sonstigen Konservierungsmethoden gab, um einfach so der Landbevölkerung zu ermöglichen, in sehr obstreichen Jahren dieses Obst in irgendeiner Form zu konservieren und auf Wert zu bringen. Deswegen sind die auch so Ballungsbrennerei, Ballungszentren sind ja so ein bisschen Schwarzwald, der Spessart unten Bodensee, das waren damals so die Armenhäuser des Landes. Da gab es ein bisschen Landwirtschaft, meistens sehr hügelige Gegenden, wo auch die nicht so toll war. Spessart war hier Jagdrevier von den Mainzer Erzbischöfen, da durfte sonst nichts gemacht werden. Gab noch keine Kühlschränke, Einwecken war auch noch nicht erfunden, gab ja auch noch keine Gläser in der Form und so, ne?
Mhm.
Und das heißt, wenn da jemand ein paar Obstbäume hatte, konnte er entweder ein bisschen Dörbs draus machen, falls er irgendwo einen Raum hatte, wo das überhaupt sinnvoll möglich war, oder der Kram ist halt vergammelt, ne?
Ja.
Und aus diesem Grund sind die einfach irgendwann mal geschaffen worden. Und deswegen waren die einfach, weil es dann nie gedacht war, dass das da irgendjemand ein echtes Gewerbe draus macht oder so, sondern die waren einfach tatsächlich dafür da, dass die Leute ihr Obst, ihr eigenes, sinnvoll konservieren und auf den Wert bringen konnte, ne? So als kleines Zubrot.
Und auf so einer Lizenz bist du auch unterwegs?
Auf so einer Lizenz war ich bis vor kurzem unterwegs und habe dann einfach gemerkt, die Weinbaufläche auszubauen oder zu erweitern, da bin ich einfach so betrieblich an so einer Grenze. Das heißt, wenn ich jetzt noch mehr machen möchte, bräuchte ich noch einen Mitarbeiter, um den bezahlen zu können, sinnvoll, bräuchte ich deutlich mehr Fläche.
Mhm.
Um die zu vermarkten, bräuchte ich, müsste ich ganz, ganz andere Vermarktungswege gehen. Und ich hätte halt aber immer noch so diese Abhängigkeit zu 100% von Wind und Wetter.
Mhm.
Und da so die, ja, so das Hobby Schnapsbrennen dann einfach schon lange so echte Passion bei mir geworden ist, habe ich so für mich entschieden, ich mache lieber was, wo ich einfach so, ja, so dieses Witterungsrisiko so ein bisschen minimieren kann, weil zum Brennen irgendwas finde ich immer, ne? Wobei ich ja nicht irgendwas brennen will, aber ich kann einfach so diese reine Abhängigkeit von den Trauben kann ich mir einfach ein bisschen nehmen.
Mhm. Kann so eine Lizenz eigentlich jeder kriegen? Also wenn ich mir jetzt in den Kopf setze, ich will jetzt Schnaps brennen, wo gehe ich dann hin?
Zum zuständigen Hauptzollamt. Und also so die,
der Zoll diese, macht es.
Ja, das macht der Zoll. Diese Lizenzen sind, oder Brennrechte, die sind theoretisch oder sind handelbar. So ein Recht erwerben ist auch gar nicht so das Problem. Das kostet ein paar tausend Euro, jetzt aber auch nicht fünf, keine Ahnung, wie die aktuell liegen. Und das Hauptproblem ist, ich brauche ja dann noch eine Brennerei. Und damit die genehmigt wird vom Zoll, das sind die Auflagen, also relativ heftig, einfach was man da erfüllen muss.
Also
einfach,
ist jetzt nicht Hobbykeller.
Ja? Nee, das wollen die nicht. Weil auf so ein Liter Alkohol sind einfach relativ viele Steuern. Über 13 Euro auf ein Liter reinen Alkohol. Und da geht's dann halt, wenn das ja ein paar tausend hier so national sind, geht's da um richtig Geld. Ne? Also ich glaube, Alkoholsteuer ist die dritthöchste Verbrauchsteuer, glaube ich, die wir in Deutschland haben.
Aber Moment mal, 13 Euro Steuern auf einen Liter Alkohol, wenn ich das jetzt wenn ich mal rechne, was kostet denn, also ich meine, ich kriege doch einen billigen 40-prozentigen kriege ich doch irgendwie für 5 Euro irgendwo.
Oder? Ja, das ist wie in allen Bereichen, ne? Kann man sich überlegen, was der Rohstoff da noch gekostet hat. Ne? Und so.
Ach, Alter.
Ja, es ist nicht lustig.
Nee, wirklich nicht.
Ja.
Was brauche ich? Ich will jetzt aber trotzdem brennen. Was brauche ich dafür? Was mache ich? Also ich hole mir die Lizenz, die habe ich jetzt.
Du holst dir eine Lizenz, besorgst dir eine Genehmigung, dann auch eine Brennerei bauen zu dürfen. Mhm. Und dann
kachel ich einfach das Arbeitszimmer komplett klein,
genau,
mit Kacheln aus.
Du kachelst dir das und darfst nur eine Tür drin haben.
Ja.
Na, wegen, dass du nicht irgendwie was um die Ecke schaffen kannst oder so, wenn der Zoll kommt. Ne? Mhm. Und dann kaufst du dir eine Brennerei, je nachdem wie groß dein Arbeitszimmer ist. Darf aber maximal 150 Liter Maische darf in den Kessel gehen bei diesen Brennrechten. Also die sind auch so von der Größe her limitiert. Dann besorgst du dir irgendeinen Stoff, der Zucker oder Stärke enthält und vergärst den und dann destillierst du das ab.
Vergärst, das klingt so, als wäre das alltäglich. Also vielleicht ist es das. Für mich ist es das jetzt nicht so sehr. Also was, ich mache Wodka, geht ja aus Kartoffeln angeblich.
Gerücht.
Ja. Also ich nehme die Kartoffeln, schnippel die klein und vergäre die. Wie vergäre ich denn Kartoffeln? Also packe ich die einfach mit Wasser in eine Schüssel und warte?
Nee, funktioniert nicht. Okay. Das ist so ähnlich wie beim Bierbrauen. Auch im Getreide, jetzt im Gersten oder im Gerstenmalz habe ich ja Stärke drin.
Ja.
Und um diese Stärke in Alkohol oder erstmal in Zucker umzuwandeln, brauche ich Enzyme. Beim Getreide ist das relativ einfach. Das macht mir dann das Malz. Ne? Das sind ja ganz natürliche Enzyme. Bei Kartoffeln muss ich die erstmal erhitzen, muss die dämpfen, dass so diese Stärke an sich überhaupt aufgeschlossen wird. Und dann kommen dann einfach auch ja entweder Malz oder natürliche Enzyme dazu, die mir die Stärke in Zucker umwandeln.
Okay.
Und dann kommt da auch wieder Hefe dazu und die Hefe vergärt mir den Zucker in Alkohol, wie beim Wein oder beim Bier auch.
Ich muss also, bevor ich anfange zu brennen, immer was Vergorenes haben. Also muss also ein wie heißt denn das Zeug, was ich dann hinterher brenne?
Maische.
Ja. Also Maische ist vergorenes.
Vergorenes Obst oder vergorenes Getreide. Vergorene Kartoffeln, ja. Und diese Destillation ist ja, wenn man so will, nichts anderes als eine Konzentration. Ne? Ich habe irgendwas Schwachalkoholisches.
Macht das heiß, dass es Wasser rausdampft, dann habe ich was Starkalkoholisches. Oder so
ähnlich. Ich verdampfe ja nicht das Wasser, sondern eigentlich verdampfe ich ja den Alkohol, der schon ist. Ich konzentriere mir den auf. Der hat ja niedrigeren Siedepunkt als Wasser. Also ist genau rumgedreht. Aber im Endeffekt habe ich ja eine Konzentration. Das heißt, ich tue auf der einen Seite 100 Liter in meinen Kessel rein und auf der anderen laufen mir 5 Liter raus. Ne? So grob Richtung.
Ja, und was verbleibt dann im Kessel?
Das ist dann tatsächlich so der Obstrest oder die Reste von den Kartoffeln und das kann man ja super als Biomasse oder so dann wieder als natürliche Humuslieferant in Weinberg oder ne, auf den Acker tun.
Wie machst du, also du hast einen 150 Liter Kessel stehen, da machst du Feuer drunter. Von wo geht denn da ein Schlauch dann weg? von oben, oder? Also ich, oder
also die der so eine Brennerei, ja, ist jetzt hier so schwierig, gar nicht so einfach zu erklären, aber wir versuchen. Okay. Also ich habe unten einen Kessel, der beheizt wird. Oben drüber habe ich einen Helm, nennt man das, also irgendeine Konstruktion aus Kupfer, die nach oben geht, ja, und sich dann an irgendeinem Punkt verjüngt auf also ein Rohr.
Wie ein umgedrehter Trichter.
Ja, genau, kann man, okay, ja, da, sehr, sehr gutes Beispiel. Und dieser Trichter oben mündet dann tatsächlich in ein Rohr.
Ja.
Und in diesem Rohr sammeln sich diese Alkoholdämpfe. Mhm. Deswegen nennt man das auch Geistrohr, weil da der Weingeist, das ist ja ein anderes Wort für Alkohol, sich sammelt oder konzentriert. Mhm. Und bei den einfachsten Bauformen leite ich das dann durch einen Kühler. Also kühlt es von außen mit kaltem Wasser. Der Alkohol kondensiert mir wieder, wird flüssig und ich fange den in einem Gefäß auf.
Das ist alles. Also ich brauche im Grunde nur zwei, drei Teile. Also der Kessel, das Rohr und...
Also den Trichter, ne? Mhm,
genau, Kessel, Trichter, Rohr.
Das Rohr und den Kühler.
Und der Kühler, das sind diese, das kennt man, glaube ich, das sind diese Glasdinger, wo dann so eine Glasspirale nochmal drin ist oder das, sowas.
Ne? Ja, bei so Laborgeschichten oder so, ist das aus Glas. Im Profibereich ist das dann bis dahin zwingend alles aus Kupfer.
Warum aus Kupfer?
Kupfer ist ein unheimlich reaktionsfreudiges Metall und das holt mir alle möglichen, ich nenne es mal Schadstoffe, aus meinem Destillat raus. Zum Beispiel, wenn ich Kirschen oder Zwetschgen brenne, mhm, und in diesen Kernen, die da drin sind, oder in den Steinen, ist Blausäure enthalten.
Ach.
Und selbst wenn ich das alles vorher so verarbeite, dass kein einziger Kern kaputt geht, so während dieses Destillationsvorgangs löst sich da einfach auch ein bisschen Blausäure. Mhm. Und die reagiert mit dem Kupfer und das Kupfer fällt die Blausäure aus und ich habe die nicht in meinem fertigen Destillat.
Aber wo hast du sie dann?
Tatsächlich innen auf der Kupferoberfläche. Ne? So. Das setzt sich da als Belag ab und die muss dann einfach ganz regelmäßig sauber gemacht werden.
Der Trichter sozusagen.
Der Trichter, genau.
Was ist das? Also es heißt doch immer, dass da, also ne, so in der Türkei sind wieder 7 Jugendliche erblindet, weil sie schlechten Alkohol getrunken haben.
Genau.
Was ist das, was da falsch gelaufen ist beim Brennen?
Also da sind in der Regel zwei Sachen falsch gelaufen. Einmal, ich hatte ein wirklich doofes Grundprodukt. Da ist dann ganz oft so, dass ich dann halt irgendwie das Obst destilliere oder zum Vergären nehme, dass ich so nicht mehr essen wollte. Ne? Also das Gammelige. Mhm. Und da bildet sich dann während der Gärung eben nicht nur Ethanol, der gute Stoff, der gute Alkohol, sondern eben auch Methanol. Und das war also der Fehler 1. Ich habe Methanol in meiner Maische in nicht unerheblicher Menge.
Mhm.
Und Fehler 2 ist dann, dass ich dieses Methanol dann danach beim Destillieren nicht abgetrennt habe. Weil Methanol kann ich eigentlich sogar ganz gut abtrennen, weil da der Siedepunkt nochmal ein bisschen niedriger ist als der von Ethanol.
Das heißt, ich erhitze zuerst wenig, bis das weggedampft ist und dann erhitze ich mehr und dann kommt der gute Alkohol hinterher.
Das ist so in etwa das Prinzip.
Ja. Ah ja.
Man macht das also grundsätzlich, dass man so ein Brand gliedert sich praktisch in drei Teile, Vorlauf, dann der Mittellauf, das eigentliche Herzstück, das Gute, und dann der Nachlauf. Das sind so dann tatsächlich, die nennen sich so Fuselalkohole, mit drin. Das sind dann die den Schädel geben.
Ah, okay. Das kann man auch während des Brennvorgangs praktisch raushalten,
genau,
das Zeug.
Genau.
Ah.
Ja. Ja, da ist der Siedepunkt dann wieder ein bisschen höher als bei Ethanol. Und deswegen ist dieses Brennen ja so, ja, eine echte Kunst und erfordert ganz viel Gespür und eine gute Nase, um einfach so diese Fraktionen, die in jedem Brand drinstecken, um die ordentlich und sauber zu trennen.
Eine gute Nase heißt, man kann es riechen?
Ja.
Also du riechst an dem, was unten raustropft und weißt, es ist Ethanol, Methanol oder
genau.
Dingens.
Ja.
Wow. In was für Temperaturbereichen spielt sich das ab?
Ethanol hat einen Siedepunkt oder Kondensationspunkt, ne, dann wieder auf der anderen Seite, von rund 78 Grad.
Mhm.
Da ich ja diese 78 Grad ja aber oben an dem Punkt haben will oder muss, wo das wieder kondensiert, also in meinem Kühler, muss der Kessel unten natürlich da, wo die Maische drin steckt, der drin köchelt, muss da natürlich ein bisschen wärmer sein. Also da haben wir dann da irgendwo, je nachdem, wie die, was das für eine Anlage ist, wie viel Technik da noch zwischendrin ist, habe ich dann da 90 bis knapp 100 Grad, ne? Hm.
Was für Technik kannst du da noch dazwischen drin haben? Oder also welche brauchst du da? Weil das klingt gerade so, als könnte ich mir das relativ simpel zu Hause nachbauen und in der Küche einfach meinen eigenen Schnaps brennen.
Genau, wenn ich einfach nur Schnaps machen möchte, einfach nur Alkohol, geht das tatsächlich so so primitiv. Wenn ich dann wirklich tolles Spitzendestillat haben möchte, muss ich diesen Vorgang entweder mehrfach machen. Das heißt, ich muss den 2-, 3-, 4-mal destillieren, um einfach da, ja wirklich den Alkohol, ich sag mal, zu reinigen, ne?
Also noch richtig, mehr Ethanol rausholen.
Also
Methanol, Entschuldigung.
Ja, einfach, da geht es dann eher darum, dann auch das Ethanol noch hoch zu konzentrieren. So in so einer primitiven Anlage, das schaffe ich das im ersten Durchgang, ich sag mal, von 5 Volumenprozent, die ich so in meiner Maische hatte, vielleicht auf 20-25% hoch zu konzentrieren. Und dann beim nächsten Schritt eben auf 50-60 und dann beim dritten Schritt auf 80-90, so wie ich das haben will.
Und das heißt, wenn du jetzt irgendwie, also ich, so mein eins meiner Lieblingsgetränke ist Williamsbrand.
Ja, ja.
Der kommt also nicht mit, was hat denn der so, keine Ahnung, 40-50%, der kommt nicht mit 40-50% aus dieser Destillationsanlage raus, sondern du machst 80% und verdünnst es hinterher wieder.
Genau.
Ja. Warum?
Weil ich nur durch diese Konzentration erstmal mir auch die ganzen Aromen, die ich überhaupt haben will, also jetzt bei Williams zum Beispiel einfach so dieses tolle, ganz spezielle Birnenaroma, das muss ich mir erstmal möglichst sauber konzentrieren. Und bei dieser Destillation geht ja eben nicht nur Ethanol mit hoch, sondern eben es reißt da auch immer ein bisschen Wasser mit. Also ich habe da immer so ein Alkohol-Wasser-Gemisch, ne? Mhm. Und eben aber auch Aromastoffe. Und das sind ja aber eben nicht nur die ganz feinen, zarten Aromastoffe, sondern halt auch die von der Schale und vom Fruchtfleisch und von den Kernen, die da drin sind, ne? Und desto sauberer und höher ich das praktisch brenne oder destilliere, reinige, ne, ist ja letztendlich auch eine Reinigung, desto besser kann ich mir diese zarten, feinen Aromen konzentrieren, die ich haben will. Und das wird dann tatsächlich dann aber mit einem guten Wasser dann eben auf diese Trinkstärke wieder eingestellt.
Ach, ganz normal mit Wasser, okay.
Ja, ja.
Wie lange dauert das, bis du so ein, also dieses Brennen? Also ist das, ja, das, du schaltest das ja nicht ein und gehst dann raus, oder? Da musst du schon mal dabei bleiben.
Also speziell so mit den Anlagen, die ich destilliere, das sind sehr, sehr hochwertige, so von der Ausführung, also das ist ganz, ganz viel Kupfer, ganz, ganz große Kupferoberflächen einfach auch, ne, damit so diese ganze Reinigungswirkung da überhaupt gut stattfinden kann. Und da dauert ein Brand, wenn ich das sehr sorgsam und eben auch schön langsam destilliere, 3-3,5 Stunden. Mhm. Das heißt, ich schaffe so an einem normalen Arbeitstag sind 3 bis maximal 4 Brände, ne? Je nachdem, wie lange ich dann in der Brennerei stehen möchte.
Okay. Und wie viele Brände musst du machen, um deine Konzentration zu kriegen?
Mit dem du weiterarbeiten kannst? Da ich eben nicht nur mit so einem Trichter arbeite, sondern ich habe praktisch nach diesem Trichter und vor dem Kühler noch einen Verstärker. Und das sind, ja, kann man sich vorstellen, wie so Tellerböden, durch die der Alkohol von unten als Widerstand überwinden muss. Wo sich diese Teller füllen, alles, was dann noch nicht hoch genug konzentriert ist, läuft praktisch über den Tellerrand wieder runter in den Kessel und arbeitet sich dann zum nächsten Boden vor. Und in der kleineren Anlage habe ich eben 3 solche Böden drin und habe dann, ja, wenn man es so will, eigentlich in einem Vorgang eben musste dieser Alkohol 3 von diesen Böden überwinden und habe den dann praktisch ja mehr oder weniger dreimal destilliert, aber in einem Durchgang eben.
Ah ja.
Und deswegen läuft er mir dann tatsächlich schon bei dem ersten und bei mir auch einzigen Brennvorgang, je nachdem wie viel Alkohol denn da in der Maische drin war, zwischen 75 und 85 Volumenprozent etwa, dann in meinen Eimer.
Tatsächlich in einen Eimer.
Ja,
nee, da wird's dann profan, ne? Irgendwie alles so, Kupfer, Eimer.
Dann zum Schluss.
Eimer Schnaps.
Genau. Ja. Und wir haben so all die Jahre, also meine Vorfahren, die Altvorderen, haben immer so das Obst destilliert, das wir selber haben. So, wir haben rund ums Weingut, ja, so alte Streuobstwiesen, aha, auf denen ja Apfelbäume, Kirschbäume, Zwetschgenbäume, Mirabellenbäume stehen. Und die sind einfach, das Obst ist im Herbst geerntet worden, vergoren und dann einfach destilliert worden. Ja. Und dann die Destillate, je nach Destillat, mehr oder weniger lang gelagert. In der Regel mindestens ein Jahr. Und dann,
wie wird das gelagert?
Genau. Also wir haben
alles voll Eimer.
Also die Sachen, wo ich sage, die sollen genauso bleiben, wie sie sind. Also da sollen keine Umwelteinflüsse dazukommen. Also wie sie jetzt zum Beispiel in einem Holzfass oder so standfinden würden, lagern bei uns in Edelstahl oder in Steingut.
Steingut ist auch geschmacksneutral, oder was?
Es ist absolut geschmacksneutral und es hat noch so ein bisschen den Vorteil, je nachdem, was ich für einen Lagerraum habe, weil das einfach sehr dickwandig ist, dass da auch meine, ich sag mal, Temperatur in dem Steingutbehälter nochmal gleichmäßiger ist.
Du willst das also auch bei einer gleichmäßigen Temperatur lagern?
Ja, kommt drauf an, nicht zwingend. Okay. Deswegen sage ich ja Edelstahl oder Steingut. Aha. All die Sachen, wo einfach ja ein Holzfass gut passt oder dieser Aromen, die so ein Holzfass abgibt, wo es gut passt, ganz klassisch natürlich ein Weinbrand oder sowas, ne? Mhm. Aber zum Beispiel auch Zwetschge, hab auch einen Fass gelagert, einen Apfelbrand, die lagern dann in Holzfässern. Mhm. Und da dann ja deutlich länger, in der Regel mindestens 3 Jahre.
Warum lagern die so lange? Also bei den im Holzfass, das kann ich verstehen, weil das soll ja mit dem Holz reagieren,
genau,
irgendwie.
Genau, ja.
Aber warum lagern die so lange im Stahl? Was passiert da mit dem Schnaps?
Da passiert einfach immer noch eine ganze Menge. Einfach so die, wir haben ja dann praktisch ein neu zusammengestelltes Alkohol-Wasser-Aromen-Gemisch. Nach der Destillation.
Machst du nach der Destillation, machst du dann das Wasser dazu, dass du deinen...
Die werden hochprozentig gelagert.
Hochprozentig gelagert, so.
Ja. Okay. Weil dann einfach spare ich mir Lagerplatz. Mhm. Das ist ja nicht ganz unerheblich.
Stimmt.
Ich bräuchte ja mehr wie das Doppelte sonst an Lagerkapazität. Und die Reifung ist einfach auch... findet schöner und schneller statt, wenn das hochprozentig gelagert wird. Mhm. Und dann eben nach dieser Reifezeit wird es tatsächlich mit dem Wasser verdünnt.
Ist das so eine Reifung auch wie ein Wein, der in der Flasche lagert? Also einfach so, das oxidiert so vor sich hin so ein bisschen?
Genau, also ein bisschen Sauerstoff logischerweise ist dabei, aber insgesamt einfach auch so, das harmonisiert sich einfach alles. Ne?
Okay.
So ein bisschen, selbst wenn man das sehr sauber gebrannt hat, so diese ganz jungen Destillate haben einfach noch so eine gewisse Grundschärfe, sage ich mal. Mhm. Und das harmonisiert sich einfach mit einer Lagerung. Mhm. Und dann im Fassbereich ist eh klar, ne? Das braucht einfach Zeit, damit diese Oxidationsgeschichten mit Aromen aus dem Fass einfach überhaupt in das Destillat übergehen können. Und speziell im Holzfassbereich zum Beispiel mag ich es eigentlich ganz gern, wenn ich da in meinem Lager ein bisschen Temperaturschwankungen habe. Man kann sich das ja so vorstellen, wenn es warm ist, so öffnen sich die Poren vom Holz und das Destillat kann da praktisch ja in die Holzporen eindringen. Und wenn es dann wieder ein bisschen kühler wird, ziehen sich die Poren wieder zusammen, das Destillat wird praktisch wieder rausgequetscht. Mhm. Also das muss natürlich in einem Rahmen stehen oder in einem Verhältnis stehen. Ich kann da Temperatursprünge von 50 Grad sind, das ist ja nicht so toll, ne? Aber wenn man so 10, 15, 20 Grad, darf das ruhig arbeiten.
Ah ja, schön.
Ja.
Und danach füllst du es dann ganz einfach auf, also verdünnst es so, wie du es haben willst, und füllst es auf Flaschen ab und dann geht's in Verkauf.
Dann geht's in Verkauf, ja.
Was macht eigentlich den Unterschied aus zwischen einem, also ne, ich kriege einen Williams für, weiß ich nicht, einen halben Liter für einen Zehner, ich kriege aber auch einen Williams einen halben Liter für einen Hunderter. Warum ist der eine so billig, der andere so teuer? Also wo ist der Unterschied?
Also
abgesehen davon, dass sie unterschiedlich schmecken.
Ja.
Also wie kommt das, dass sie unterschiedlich schmecken? Das ist eigentlich die Frage.
Da ist einfach auch wieder der Rohstoff, ne? Also der für einen Zehner, der ist ganz sicher aus Williamsbeeren gemacht, die erstmal für einen Supermarkt gedacht waren, ne? Die zum die einfach so zum Essen gedacht waren. Ne? Mhm. Die werden dann, weil die ja relativ lange Transportwege noch haben und dann auch in dem Supermarkt ja nicht in einem Tag verkauft werden, sondern da auch mal 3, 4, 5 Tage liegen. Ja. Die werden einfach grün geerntet, ne? Und
dürfen dann nachreifen, ja.
Ja, und dürfen dann nachreifen. Nur bei dieser Nachreifung, die werden zwar weich und so, aber einfach Zucker und Aromastoffe bilden sich da keine mehr, ne?
Das stimmt,
ja. Das funktioniert nur am Baum. Und das, was dann da nicht verkauft wird, weil es dann ja langsam nicht mehr so schön anzusehen ist, ne, wenn ich daraus dann einen Schnaps brenne, dann kriege ich irgendwas, das schon ein bisschen nach Birne schmeckt, aber mit einem richtig tollen Destillat nicht so viel zu tun hat. Ne?
Kann ich dann da noch Aroma dazu schütten? Passiert sowas? Oder ist
Da gibt's bei den, ja, bei den Spirituosen gibt's da praktisch verschiedene Klassen. Und bei der, ich sag mal, Premium-Version darf gar nichts dazu. Kein Farbstoff, kein Zucker und auf gar keinen Fall irgendwelche Aromen. Und die erkennt man eigentlich daran, dass dann tatsächlich nur die Obstsorte draufsteht und oder in Verbindung mit Wasser oder Brand. Zum Beispiel, wenn da Williams Christ Birnenbrand draufsteht, dann muss da zwingend, darf das nur aus der vergorenen Frucht gewonnen sein. Wenn da jetzt Williams Christ Spirituose draufsteht.
Ah, so. Ah, okay.
Und diese Spirituose ist praktisch so dieser Überbegriff für die ganze Gattung. Ja. Da darf ich dann tricksen, da darf dann Zucker dazu und Aroma und Farbstoff. Und das sind dann eben in der Regel dann auch so ein bisschen die günstigeren Versionen, ne? Mhm. Und bei den wirklich tollen Geschichten, also ich brauche dann einfach wirklich Hochreife, Vollreife, ganz, ganz aromatische Birnen, die werden dann in der Regel, wird dann zum Beispiel wirklich von Hand noch der Stiel rausgedreht.
Ich wollte gerade fragen, du kannst die also nicht einfach so räudig ernten und verarbeiten, sondern du musst auch da vorsichtig sein wie bei einer Traube.
Genau. Ja. Ne? Also da wird dann tatsächlich von Hand der Stiel noch entfernt, die man dann auch nur ganz leicht angequetscht, weil ja auch wieder die Kernen nicht kaputt gehen sollen und so. Ne? Mhm. Das funktioniert natürlich auch alles nur, wenn die richtig reif sind. Ne? Das heißt, wenn die schon ein bisschen weich sind. Ne?
Ja, klar.
Und dann kann ich die wirklich nur auch nur so ganz hauchzart anquetschen. Dann einfach ja auch wieder wie sauber mache ich da meine Vergärung, ne? Ist das schön kühl während der Vergärung, dass die einfach auch nicht so schnell gären, ne? Die können dann ruhig auch 4, 5, 6 Wochen gären, möglichst kühl, dass dann einfach während der Gärung auch nicht so viel Aroma mit rausgeblasen wird.
Gären die auch, gären die abgedeckt oder gären die offen?
Ja, unbedingt abgedeckt. Mhm. Also, sonst wär alles voll mit Essigmucken und Fliegen.
Ja, klar, ne? Ja.
Und gerade bei den Bieren, die haben ja selbst sehr wenig Säure, aber doch relativ viel Zucker. Ne? Mhm. Das wäre also gefundenes Fressen für alles, was an irgendwelchen Mikroorganismen sich auf diesem Planeten bewegt. Die wären da sehr glücklich drüber, wenn die da frei dran könnten. Mhm. Und das heißt, die werden ja wirklich unter Luftabschluss vergoren. Und dann ist bei denen auch wichtig, speziell jetzt Williams, weil wir es davon haben, dass die dann wirklich sofort nach der Gärung destilliert werden. Mhm. Weil nur dann kann ich so dieses ganz frische, typische Williams-Birnen-Frucht-Konzentrat in mein Destillat retten. Wenn ich die dann noch eine Weile stehen lasse, oxidieren einfach diese Aromen, sage ich mal, ganz, ganz plump, ne? Oder verändern sich, wenn so ein bisschen muffig wie halt, ja, so. Oder so ein bisschen marmeladig. Mhm. Einfach nicht mehr so diese ganz große, frische Klarheit ist dann einfach weg.
Ist die Birne dann auch gleichzeitig das am schwierigsten zu brennende, der am schwierigsten zu brennende Schnaps?
Nee. Kann ich so nicht sagen. Was, also die speziell Williams ist extrem empfindlich, was so die Aromen angeht. Also muss man wirklich sehr, sehr sorgsam arbeiten. Rohstoff ist unheimlich wichtig. Also meine Ausgangsfrucht, da am besten eben auch kein Plantagenobst, sondern ja wirklich so große, alte Bäume, weil da einfach auch mehr Aromatik und mehr Gehalt einfach in den Birnen ist. Es gibt dann aber auch ja wirklich üble Sachen, also so von der Verarbeitung zum Beispiel Quitten oder sowas, die haben außen so eine
pelzige Schale aus Beton.
Ne? So, genau, also und die müssen vorher wirklich abgeschrubbt werden, so diese pelzige, ölige Schicht außen, die muss runter, weil das sonst einfach nur bitter schmeckt und nicht gut. Und was dann auch so zum Beispiel nicht schön zu verarbeiten ist, sind Vogelbeeren oder sowas. Dann, ne? So, weil das was so ein bisschen speziell ist, weil die einfach auch so trocken sind und ich so unendlich viel davon brauche.
Wie viel Kilo Obst brauchst du für einen Liter Schnaps?
Das kommt ganz drauf an, wie viel Zucker dann in dem Obst ist.
Okay.
Ne? Bei Äpfeln, sage ich mal, kriege ich aus 100 Kilo Äpfeln 3,5 Liter reinen Alkohol raus. Mhm. Bei Zwetschgen zum Beispiel können das auch 6, 7 oder 8 Liter sein.
Reiner Alkohol ist ab
reiner Alkohol.
Wie viel Prozent sind reiner Alkohol?
Das ist praktisch ein rechnerischer Wert, ne? Also das sind immer tatsächlich 100%.
Ach so, tatsächlich, okay.
Ja, ja. Na, das ist auch der Wert, der versteuert wird, ne? Das wird immer hochgerechnet auf reinen Alkohol.
Okay.
Ja.
Brennst du alles?
Nein. Wie gesagt, wir kommen so aus der rein lokalen, heimischen Obstrichtung.
Mhm.
Und ist nach wie vor auch durchaus eine echte Spezialität von uns, da eben auch mittlerweile ganz viele im Holzfass gereicht. Ansonsten habe ich 1998, da war ich Anfang 20, hatte ich so die Schnapsidee. Ja.
Super. Du darfst das sagen, ich beneide dich gerade sehr darum. Du darfst, super, ich muss Schnapsbrennen anfangen.
Genau. Komm vorbei. Ich habe noch so eine kleine Mini-Distille, so, die man so auf den Tisch stellen kann.
Tischstelle, super.
Ja, ja. Ja.
Hey, dann komme ich vorbei, dann bringst du mir das bei und dann komme ich nach Hause.
Hatte ich so die Schnapsidee, Whisky zu machen. Und habe mir dann ja ganz viel gelesen, ganz, ganz viel probiert und mir dann auch so ein richtiges Konzept gemacht, welche Gerste nehme ich dann, welches Malz, in welche Fässer lege ich den dann, wie lang und wirklich so mit dem Ziel, den zu brennen, in die Fässer zu legen und dann erstmal echt zu vergessen.
Ja.
Und habe das dann tatsächlich auch so gemacht und dann genau 10 Jahre später, also 2008, mit so vor 5 Jahren, dann diese Fässer wieder ausgegraben. Und
du hast da auch nie zwischendurch mal probiert? Doch, oder?
Ich gebe zu, ich habe so.
Also du wusstest, dass kein Dreck rauskommt?
Genau, okay. Genau. Aber ich hatte halt so einfach den Ehrgeiz, wenn ich einen Whisky mache und speziell der erste, das muss dann gleich ein Brett sein.
Ja.
Und hab dann ja den dann ja runtergesetzt, eben auf Trinkstärke, auf die 40%, auf die Flasche gefüllt und das war dann ja praktisch ein echter Renner. Der war dann innerhalb von ja kürzester Zeit war der ausverkauft und ich stand dann vor dem Dilemma.
Warum hast du den verkauft, wenn der so super war? Warum hast du den nicht selber gesoffen?
Ja, von irgendwas muss ich mir die Brötchen morgen schmieren. Ne?
So. Ja, nächstes Mal rufst du an, dann leih ich dir was. Aber du hast immer noch so ein bisschen Bestand, hast du noch?
Ja, okay. ein paar Flaschen von dem, okay. Auch von dem allerersten habe ich noch. Ich habe dann zwar schon, ich sag mal so nach 8 Jahren, dann schon gemerkt, oh Gott, das wird wirklich gut und habe dann auch ja so das Nachproduzieren, sage ich mal. angefangen.
Ah, okay, ja klar, du hast ja das Rezept noch gehabt.
Ja. Aber ich hatte halt einfach echt eine Produktionslücke, ne, von 8 Jahren.
Mhm.
Und die mir dann jetzt so aus betriebswirtschaftlicher Sicht dann heute einfach echt brutal wehtun. Und ich habe dann einfach.
Andererseits ist das Zeug, wenn das nächste fertig ist, also die nächste, wie nennt man das denn, die nächste Charge,
ja.
Dann ist das Zeug so legendär, dass du das Dreifache verlangen kannst, dann gleicht es wieder aus.
Ja, gut, ich bin jetzt da ein alter Mann, ne? und da ich dann gemerkt habe, hier, also Whisky ist spannend und das macht mir auch echt Spaß, da will ich mehr machen. Und hatte dann echt so die Vision, ich will eine komplette Barlinie, also wirklich jede Spirituose, jeden Brand, den ich für eine klassische Bar brauche. Das
super.
Hieße dann also neben dem Whisky
Gin.
Brandy war so der erste Weingut, ne? Das naheliegendste. Wir hatten auch schon einen Weinbrand, da habe ich dann so ein bisschen die Lagerdauer und die Art der Fässer nochmal so ein bisschen modifiziert und fein getuned. Gin, ja, ganz klar. Wodka und Rum. Wodka ist auch relativ einfach, ne? Einfach bei neutrale Getreide oder Kartoffeln, ne, wie wir vorhin schon hatten. Also ich mache ihn aus Getreide. Und da die echte erste richtige Herausforderung war dann einfach der Gin. Und zu der Zeit, mittlerweile gibt es ja ein paar Deutschsprachige oder ein paar Deutsche oder aus dem deutschsprachigen Raum. Aber zu der Zeit.
Ich sehe eine Flasche Monkeys 47.
Die Session, genau.
Sehr schön. Steht hier bei mir und die ganze Zeit will ich einen saufen, aber ich mache das hinterher.
Wir erzählen jetzt erstmal nur drüber.
Das ist die Hölle gerade. Echt.
Und habe dann einfach echt, ja, ich war jetzt nicht in der Situation, dass ich da Brite bin und mir in der Familie irgendein altes Gin-Rezept vor sich hin schlummert. Ja. Das heißt, ich habe dann echt so in Marmeladengläser neutralen Alkohol gefüllt und da dann erstmal so eine definierte Menge, erstmal Wacholderbeeren dazu, um einfach mal rauszukriegen, ne, wie viel Wacholderbeeren pro Liter Alkohol brauche ich dann, damit das, ne, in die Richtung geht, die ich möchte. Dann kommt in guten Gin natürlich nicht nur Wacholder, sondern einfach noch ein paar Botanicals mehr. Bei Monkey 47 sind es eben 47, ne? Deswegen heißt er so. Ich bin bei nicht ganz so vielen gelandet, ich bin bei 13, genau. Aber dann einfach auch dann mit praktisch jedem Kraut, Drogen, sagt man so schön, die da dazukommen, dieses selbe Spiel, und dann auch nochmal das Zusammenspiel dann alles zusammen, ne? Ich hatte also echt die ganze Küche vollstehen mit Marmeladengläsern über Wochen. Meine Frau war sehr begeistert.
Du nimmst also einfach nur das Glas, also du nimmst einfach nur den Alkohol und schmeißt da Wacholderbeeren rein oder machst du mit den Wacholderbeeren
Nein, da passiert noch was. Das war erstmal wirklich nur für die Rezeptfindung, ne? Um einfach so ein Gespür dafür zu kriegen, wie viel brauche ich denn von welchem Kraut, damit das den Aromaanteil ergibt, den ich mir so im Kopfkino für meinen Gin vorgestellt habe. Und ansonsten läuft das dann tatsächlich so ab, also das jetzt in den ganzen Wachbeeren und Kräutern und so ist ja kein Zucker drin und keine Stärke. Das heißt, ich kann die nicht vergären oder irgendwie einen Alkohol an sich draus gewinnen. Das heißt, ich lege die in einen neutralen Alkohol ein. Der Alkohol laugt mir die aus und das destilliere ich dann. Das ist praktisch Geistherstellung, nennt man das eigentlich, ne? Dass ich von irgendwas.
Wie viel Prozent hat denn der Alkohol
einen sehr hochprozentigen, 96%.
Und den destillierst du nochmal.
Und der wird dann, wenn ich das in die Brennblase tun würde, das wäre sehr gefährlich, ne? Wenn ich ja mit Feuer hantiere und
96%. Stimmt, das würde ja genau.
Alkohol wäre ein bisschen heftig. Nee, das heißt also, ich mache mir da, wenn man so will, dann auch ein Konzentrat, ne? Also ich tue das ein paar Liter hochprozentiger Alkohol, in die ich meine Kräuter und Beeren einlege. Das verdünne ich dann so auf 20, 25 Volumenprozent und das destilliere ich dann ab.
Und das Verdünnen dann wieder mit Wasser?
Ganz genau. Dann ist wieder das kurze Lagerung, wobei bei Gin das gar nicht so lange braucht, reichen 2-3 Monate. Weil das ja einfach schon mal ein sehr neutraler, sauberer Alkohol war. Ne? So diese Reifungsprozesse spielen da keine echte Rolle. Da geht es einfach wirklich nur noch um so eine Harmonisierung. Und das wird dann verdünnt und kommt auf die Flasche. Und also hatte ich dann auch meinen Gin, und dann hat mir die ganze Zeit einfach noch der Rum gefehlt.
Ja.
Und bei diesen Brennrechten, hatte ich ja vorhin schon erzählt, ging es ja darum, heimisches Obst zu verarbeiten. Und Zuckerrohr zählt einfach nicht als heimisches Obst. Und da diese Gesetze einfach alle so alt sind, ist das auch nie geändert worden. Das heißt, ich kann tatsächlich nur, Sachen.
Und wenn du Zuckerrohr anbauen würdest?
Wächst bei uns nicht. Okay. Mit dem Gedanken habe ich logischerweise gespielt. funktioniert dann. Aber ich dürfte es nicht destillieren.
Okay.
Weil es in so einer Liste von 1800 so und so einfach nicht drin steht.
Also das steht explizit,
was für Obst es ist. Jeder Rohstoff, der da in so einer Abfindungsbrennerei mit so einem Brennrecht destilliert werden darf, ist da genau aufgeführt.
Okay.
Witzigerweise ist Banane dabei, weil damals Deutschland ja Kolonien hatte, Deutsch-Südwestafrika und solche Geschichten. Und
das galt als regional. Das
galt dann als heimisches Obst, weil es da Bananen gab in heutigen Namibia. Aber Zuckerrohr war leider nicht dabei. Und da, wie gesagt, durfte ich die ganze Zeit gar nicht produzieren. Aha. Und aber ich war dann einfach
wahrscheinlich trotzdem gemacht.
Nein. Ich hab's tatsächlich unterlassen. Und
weil du anständig bist oder musst du auch Schiss haben, dass sie dir auf die Schliche kommen, wenn du da rumexperst?
Ich muss auch Schiss haben. Ich bin grundsätzlich natürlich sehr anständig.
Ja, sicher. Nee, das sonst würde ich ja gar nicht mit dir reden.
Genau. Aber natürlich eine Kombination aus beidem. Und dann kam einfach so der Faktor dazu, also einmal wollte ich unbedingt rummachen und einfach so, mir hat dieses Kontingent, diese 300 Liter Alkohol, die ich erzeugen dürfte, ne, das hätte mir einfach mit dem Whisky-Geschichte, wenn ich das weiter hätte machen wollen, im soliden Stil, sag ich mal, dass ich doch immer jedes Jahr ein, zwei Fässer voll kriege, ja. Hätte mir einfach dann das Recht nicht mehr gereicht, um mein Obst noch zu verwerten. Und also das war so gesagt, nee, das war für mich nicht mehr hinnehmbar und hab gesagt so, jetzt ist es soweit, ich baue mir eine neue Brennerei und die ist dann ja rechtlich völlig anders geregelt. Das ist praktisch, ja, es läuft auch alles über den Zoll und das ist praktisch, hat nichts mit so einer Brennerei, mit einem Brennrecht zu tun, sondern das ist ein Steuerlager, in dem ich Alkohol produziere.
Okay.
Und dafür brauche ich kein Brennrecht. Ich muss nur diese Anlage muss vom Zoll genehmigt sein und die heißt dann, ist dann eine Verschlussbrennerei. Und die heißt deshalb Verschlussbrennerei, weil der Alkohol erstmal grundsätzlich unter Verschluss ist. Das heißt, der läuft in verplombte Behälter und gehört erstmal dem Staat. Und sobald ich die dann aus diesem Behälter oder aus dem Steuerlager, je nachdem wie das strukturiert ist, wenn ich den Alkohol dann da raushole, bezahle ich meine Alkoholsteuer und dann ist er mir. Hat halt den Vorteil, dass ich sowohl brennen kann, was ich will und aber auch so viel ich will.
Ja.
Weil einfach, na, ich erstmal an den Alkohol so nicht rankomme, sondern der dem Staat gehört oder dem Bundesmonopolamt.
Und die freuen sich im Prinzip, also wahrscheinlich, ja, klar, die freuen sich natürlich über Menge. Weil
genau,
je mehr
genau.
du da hast, desto öfter
genau.
zahlst du 13 Euro pro Liter.
Ja. Ganz genau. Deswegen ist das durchaus erwünscht und weil auch der ganze Verwaltungsaufwand eher geringer ist, als er bei diesen kleinen Brennrechten ist und aber der Ertrag für den Staat natürlich deutlich größer, zumindest der potenzielle. Ne?
Ja.
Deswegen ist das gar nicht so, kriegt man da gar nicht so viele Hürden in den Weg gestellt. Ein paar schon, je nachdem, wie das Hauptzolland
da... Ja, stimmt, auch so Hygienevorschriften und so
ja,
Zeug.
Ja, das ist ja eh, ne? Ist ja immer, wir reden ja immer von einem Lebens- oder Genussmittel, ne? Also das ist eh klar. Aber ich hatte dann einfach die Möglichkeit, rumzubrennen. Ich habe mir diese Anlage letztes Jahr praktisch ja maßgeschneidert bauen lassen. Ich hatte da ganz genaue Vorstellungen, wie dieser Helm eben geformt sein soll, weil es eben kein Trichter sein sollte, ne? Sondern also ist wirklich ganz, ganz optisch einfach auch sehr, sehr ansprechend, aber einfach so was, wie ich mir so eingebildet habe oder einbilde, ne? Welche Form so meine Aromen, die ich haben will, am schönsten konzentriert.
Und rechnest du das dann aus mit irgendwelchen Formeln und nein, oder ist das eher so eine
Erfahrung?
Okay.
Das ist Erfahrung, Bauch und ich meine, es gibt ja überall in dieser Welt Brennereien und da haben sich dann für gewisse Brände oder Destillate haben sich einfach gewisse Helmformen oder Bauformen einfach bewährt. Mhm. Na, die sind im Cognac-Bereich zum Beispiel, die haben ein bisschen andere Helmformen, als das die Whisky-Brenner in Schottland haben. Und na, so gibt dann einfach schon so Geschichten, die sich einfach als gut erwiesen haben. Und da habe ich mir einfach so, aber so mit ein paar Wunschvorstellungen, die ich noch hatte, habe ich mir da wirklich meine Traumbrennerei bauen lassen und konnte dann praktisch jetzt seit einem halben Jahr, darf ich eben jetzt auch rumdestillieren. Da war ich dann jetzt aber bei dem nächsten Problem, allerdings Luxusproblem. Ich habe so die Philosophie, dass ich eigentlich nur mit lokalen Rohstoffen und Produkten arbeiten möchte. Das heißt, ne, das Obst habe ich selber, mein Wein oder die Trauben für den Weinbrand habe ich selber. Ich beheize die Brennereien, auch wenn es anachronistisch ist, nach wie vor mit Holz. Auch die neue, weil wir selbst auch Wald außenrum haben und einfach das Holz da ist. Und ich einfach auch nichts mehr in fossile Energien investieren möchte.
Mhm.
Ich finde das ziemlich
Wahnsinn. Man ist ja auch Romantiker.
Ja, das ist ja auch so
super.
Und dann war genau die Fässer, die ich benutze, sind aus Spessart-Eiche, weil wir aus dem Vorspessart kommen und auch der Küfer, der Böttcher, der die macht, kommt aus der Gegend und also legt da wirklich großen Wert drauf. Und da war natürlich die Problematik, jetzt hatte ich eine Brennerei, auf der ich Zuckerrohr oder Zuckerrohrmelasse brennen darf, aber es gibt hier kein Zuckerrohr. Und habe dann für meine, ich sag mal, da auch Experimentierphase, weil man da natürlich dann auch ein bisschen schauen muss, ne, wie klappt das dann überhaupt, habe ich mir erstmal eine Biomelasse besorgt, die einfach wirklich zu 100% aus biologisch angebautem Zuckerrohr hergestellt wird.
Wo bauen die sowas an?
Das ist Südamerika und Karibik.
Okay. Ja.
Aber das war mir einfach nicht weitgehend genug. Das war mir einfach so vom Bauchgefühl, das war unbefriedigend.
Ja.
Und dann habe ich einfach nach einer Lösung gesucht, wie ich denn das Zuckerrohr hierher kriege, ohne dass der Transportweg oder die Entfernung eine Rolle spielt. Und habe dann wirklich ein paar echt Verrückte gefunden oder ein paar gefunden, die noch verrückter sind wie ich, die mir jetzt die Melasse aus der Dominikanischen Republik mit einem reinen Segelschiff hierher segeln.
Jetzt wird's aber langsam, also da, also geil. Doch, und das ist geil. Das hat, ja, das aus romantischen Aspekten finde ich das unglaublich cool. Super.
Ich find's nicht nur aus romantisch, sondern mal einfach so, das ist eben nicht nur eine Fair-Trade-Geschichte, ja, ist, sondern auch eine Fair-Transport. Ne?
Also ich meine, die Energiebilanz ist wahrscheinlich bei keinem anderen Schnaps besser.
Zumindest bei keinem anderen Rum, ne?
Rum, okay.
Ne, weil,
also,
so habe ich ja auch cool, alle direkt vor der Haustür. Und ich
finde, was ist das für ein Segelschiff? Also ist das irgendwie so ein kleiner Segler, also so ein Privatmann, der dir das dann mitbringt?
Das sind
Frachtsegler wird es ja gar nicht geben, oder?
Also die haben sich den tatsächlich gebaut. Das ist irgendein alter deutscher Schiffsrumpf aus den 40er oder ja, ich glaube aus den 40er Jahren ist der. Das ist so eine 32 Meter Schonerbrick. Ui, also die kriegen schon ein bisschen was
üppig, unter. Ja.
Muss ja transatlantik tauglich sein, ne? Und haben sich den eben so als, ich glaube, so ein zweieinhalb oder dreimaster Schonerbrick nennen die es. Mhm. Und das sind zwei Holländer und ein Österreicher, die da wirklich so die Idee hatten. Und diesen Österreicher habe ich durch Zufall irgendwo mal kennengelernt. Und der ist mir dann da einfach wieder angefallen und habe den angerufen. Und er hat gesagt, jawohl, das machen wir. Und der war ihm dann einfach, weil ich ihn persönlich schon gekannt habe und auch schon ein oder zwei Bier mit ihm getrunken habe, hat er gesagt, hier, du, ich vertraue dir, du besorgst mir auch die Melasse, du kaufst die dort für mich ein in der Dominikanischen Republik. Und ich weiß, ne, dass das da hier absolut in Ordnung ist. Und ja, die sind gerade auf dem Rückweg. Und soll, ja, ich glaube 5. Juni, jetzt also in zwei Wochen so ungefähr, soll die Melasse dann in Amsterdam ankommen.
Mhm.
Von da aus wollen wir sie dann noch mit so einem alten holländischen Binnensegler, so einem Flachsegelbötchen, dann tatsächlich auch noch hier zu uns so den über Main und Rhein direkt vor die Haustür segeln.
Das ist cool.
Ja.
Doch, das ist cool. Das ist sehr cool. Wie ist der Preisunterschied? Also wie viel teurer kommt dich die Melasse im Vergleich?
Ist gigantisch. Unter dem Gesichtspunkt darf man es, glaube ich, nicht rechnen. Also es muss klar, der Rum muss dann einfach 1-2 Euro die Flasche teurer sein.
Ah ja, gut, aber das ist doch...
Aber ich finde jetzt, wenn
mir einer sagt, hier, guck mal, du kriegst von mir hier 1/2 Liter Rum, statt 15 Euro zahlst du 18 Euro.
Genau,
ja. Dafür ist aber der ganze Scheiß mit dem Segelschiff, ich würde überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich würde sofort die 18 Euro zahlen.
Das ist auch meine ganz große Hoffnung.
Du hast noch gar keinen gemacht?
Doch, ich habe von dieser Biomelasse... Na, da habe ich mir schon was besorgt. Also der ist jetzt so ein halbes Jahr alt und also ich weiß jetzt, die Richtung passt. Also ich kriege das hin.
Mhm.
Der wird nicht nur irgendwie, sondern also das wird richtig rum.
Aha.
Und jetzt tatsächlich, also diese erste Melasse, Segelmelasse-Lieferung kommt jetzt tatsächlich erst in 2-3 Wochen.
Und wann kann ich mir den dann kaufen?
Wenn ich das wüsste. Da ist einfach der Punkt, es gibt im... Ich glaube, ich bin der allererste, der das in Deutschland macht oder zumindest der das so ein bisschen im größeren Stil macht. Ich weiß von ein, zwei Kollegen, die das schon probiert haben. Aber also am Markt gibt's nichts zu kaufen. Also weiß ich nicht, ob es nicht geklappt hat oder ob es einfach zu umständlich für die war oder
zu wenig Flaschen. Kann ja auch sein.
Genau. Und es gibt zwei in Österreich, die das schon machen. Aber ansonsten es gibt einfach wirklich so im kontinentaleuropäischen Raum null Erfahrung, auch wie schnell der dann hier reift unter unseren Bedingungen, weil da ist halt einfach 20 Grad wärmer wie hier, ne? Aber ich hoffe, dass wir so ungefähr in einem Jahr, dass der, wenn der so 1,5 Jahre so, das sollte so die erste, das, was ich dann als Rum tendenziell bezeichnen würde, sollte so rauskommen. Grundsätzlich ist da natürlich auch, desto älter, desto besser, ne?
Der reift aber auch nur im Fass, ne? Wenn er einmal auf der Flasche ist, dann passiert nichts mehr. Ne?
Genau. Ist nicht wie Wein. Also zwingend alles, was da passiert, passiert im Fass, ja.
Hast du schon einen Namen für den Rum?
Nee, arbeite ich noch dran.
Wie heißt das Schiff?
Tres Hombres. Die drei Tres Freunde.
Tres Hombres für einen Rum? Auch nicht schlecht, oder?
Ja, mal gucken, was eben diese drei sind, ne? Die zwei Holländer und der Österreicher.
Ich meine, du kannst deinen Rum Tres Hombres nennen.
Ja, ja.
Das wäre dann auch sogar, also ich meine, in der Karibik wird auch Spanisch gesprochen.
Ja, ich bin aber noch so ein bisschen dabei. Ich hätte gern so schon noch so ein bisschen Lokalkolorit gern dabei, okay, oder so. Ich bin so an Bavarian Navy Rum oder so, weil er ja einfach gesegelt wird, ne? So, und das, ich finde, das ist die Idee mit einer bayerischen Marine.
Stimmt. Die was? Also ich königlich noch, bayerischer Marine Rum.
Genau. So. Ich bin da noch so in der kreativen Findungsphase. Da werde ich auch irgendwann mit ein paar Jungs nochmal einen trinken und nochmal brainstormen.
Stimmt, das ist super.
Ja.
Wie viel Liter Schnaps produzierst du dann so im Jahr?
Also die neue Brennerei steht ja jetzt erst, wie gesagt, seit einem halben Jahr. Mhm. Aber um sich das mal so vorzustellen, ich habe die ganze Zeit 300 Liter produziert und jetzt so erstmal ist der Plan so jetzt insgesamt mit allem so auf 3000 zu gehen. Da sind wir international, also ist das, läuft das noch als Garagen-Distillery oder so, ne? Ja. Das produzieren die Großen in einer Stunde oder ich weiß es nicht.
Ja, aber dafür ist dein Zeug cooler und wenn es reicht, dich und deine Familie zu ernähren und das ist doch super.
Genau, ne? Es geht darum, einfach so zu dem Weingut einfach noch ein zweites Standbein zu haben, das einfach, ja, einfach auch ein bisschen, wo man ein bisschen spielen kann, noch, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wie beim Wein, weil ich da einfach, ja, durch die, zum Beispiel bei dem Gin, durch die Botanicals, die ich da rein tue und so, ne, kann ich einfach echt relativ kurzfristig relativ spannende Sachen einfach machen, ne, da einfach auch mal eine kleine Limited Edition von, wo ich einfach mal ein bisschen Spaß mache.
Ist das, also vom Energieaufwand, den du ins Brennen steckst, ist das teuer? Kostet das viel Strom? Und also du sagtest ja, Holz gehst du selber schlagen?
Genau. Der Hauptenergiebedarf ist tatsächlich der fürs Heizen, aber das Holz stammt aus dem eigenen Wald. Und zum Beispiel, wenn ich aber auch jetzt die Reben im Weinberg, wenn die so nach 25, 30 Jahren, wenn die gerodet werden, diese Rebstöcke sind ja auch dann, ne? Ist ja soll das ganz hart.
Ja, stimmt, das kann man ja auch anzünden.
Und die zum Beispiel, die verwende ich dann auch dann zum Destillieren, zum Brennen.
Wo holst du denn eigentlich die neuen Rebstöcke dann her, die du wieder pflanzt? Aus der Baumschule?
Rebschule tatsächlich heißt
das. Ach, tatsächlich? Okay.
Ja, ja, ja.
Ich dachte, ich sage jetzt was ganz Doofes, zwischen Wein und Schnaps ist noch Likör. Wie macht man eigentlich Likör?
Ach, ich glaube, da hat jeder so ein bisschen seine eigenen Rezepte, ne? Aber also Likör ist dann einfach definiert, dass er einen gewissen Mindestalkoholgehalt haben muss und dass er aber auch einen gewissen Zuckergehalt haben muss. Mhm. Und wie ich dann da meine Fruchtaromen oder so reinkrieg, da gibt's natürlich dann von reinen Konzentrat, ne, oder irgendwelchen Essenzen bis hin zu der Version, dass ich tatsächlich hier Fruchtsaft frisch presse und den mit Alkohol und Zucker zum Likör veredle, alle Variationen, ne?
Das klingt gerade so, als wäre Likör eigentlich so das Minderwertigste, würde ich es jetzt nicht nennen, aber so.
Nein, auf keinen Fall. Da gibt's einfach auch die komplette Bandbreite, ne? Aber so das, was man so normal zu kaufen kriegt, ist wirklich ganz viel. Ne? Da ist einfach hier Zucker, Farbstoff, Alkohol, ein bisschen Aroma. Ist in der Regel nicht so prickelnd.
Also ist auch Likörkauf was ich lieber beim Fachhändler mache, also wo ich auch bei meinem Weinhändler lieber das Zeug kaufe.
Ja, okay. Ja, echt. Und so für mich ist die eigentliche Verbindung zwischen der Brennerei und dem Weingut eigentlich aktuell sind das die Holzfässer. Mhm. Weil ich einfach die Fässer, die ich erst für die Weinbereitung einsetze, dann natürlich ganz, ganz toll auch für die Destillatlagerung dann nehmen kann. Da ist sogar da sehr schön, wenn ich da schon ein bisschen vorbelegte Fässer habe, weil einfach das Holz dann nicht mehr so ganz dominant ist. Weil ich habe ja da riesige Alkoholmengen, das was ja ein sehr aggressives Lösungsmittel ist. Ja. Ne? Wenn ich das dann so einen sehr hochprozentigen Alkohol in ein ganz neues Fass sperre und lasse es da 10 Jahre drin, dann ist das hinterher, als ob ich auf ein Stück Eiche beiß. Ne? Ja. Und das soll ja aber einfach nur ergänzen, abrunden, ne? So ein bisschen Aromakomponenten ergänzend dem Destillat mitgeben. Und deswegen ist es natürlich toll, wenn ich die erst mit Wein vorbelegen kann. Im Weinbereich ist ja genau umgekehrt. Benutze ich die Barrix ja in der Regel nur zwei- oder dreimal, weil dann der Effekt nicht mehr groß genug ist. Und das ergänzt sich natürlich sehr schön. Und da ist es aber mittlerweile auch schon so, dass ich mir eigentlich so die Fässer von dem Toasting, die werden ja so über offenem Feuer zusammengebaut, das ist ja in der Richtung Kunsthandwerk schon fast, wenn man das mal so gesehen hat.
Gibt's das eigentlich noch viel, so Küfer?
Gibt nicht mehr viele. Naja. Aber gibt Gott sei Dank wieder mehr, sage ich mal. Das waren ganz viele, die sich so während der Jahre, wo das, oder Jahrzehnte, wo das nicht so modern war, die sich dann mit irgendwelchen Blumenkübeln und Badewannen aus Holz oder was ich so über die Zeit gerettet haben und die jetzt aber tatsächlich wieder richtig tolle Fässer bauen. Aha. Und einfach der im Weinbereich greifen viele Winzer jetzt gern wieder auf klassische, echte Holzfässer zurück und aber eben bei den Brennereien einfach auch, ne? Da gibt es wieder so ein bisschen einen Sinneswandel, so ein bisschen back to the roots.
Ja, super.
Und das ist ja das Schöne an der
Sache. Das ist sowieso das Interessante, finde ich, gerade an unserer überindustrialisierten Welt und dass sich immer mehr Nischen auftun, wo dann so Leute wie du wieder reinkommen.
Ja,
das finde ich toll. Also, ja.
Ist auch das, was dann mir letztendlich dann echt oft viel Befriedigung einfach gibt, ne, dass man einfach so einmal tatsächlich sieht, ne, was man leistet mit seiner Arbeit und aber einfach auch, dass man sich so von gewissen Industrialisierungswahnsinn ja zum Teil einfach echt absetzen kann und einfach sagen kann, hier Leute, es geht auch anders.
Ja, ist ein bisschen wie mit Podcasts, ne, machst Radio an und du hörst nur Gedudel. Jetzt können wir es selber machen, dann machen wir halt die ausführlichen Gespräche, die im Radio keinen Platz mehr haben.
Genau,
Und das wollen auch nicht so viele Leute hören, wie Dudelfunk hören wollen. Genauso wie nicht so viele Leute dann vielleicht so ein handgemachtes Zeug kaufen wollen.
Genau.
Und
es ist auch absolut in Ordnung.
Ich
will ja gar nicht Sache für jeden machen.
Das wär, auch, ich fände es gut, wenn die Sachen, die ich mache, von allen gemocht werden würden, aber es geht auch nicht.
Ja. Nee, wenn irgendwas alle mögen, stimmt irgendwas nicht. Müssen ja so viele Kompromisse drin sein, dass so richtig toll gar nicht mehr sein kann.
Stimmt.
Glaube ich.
Wie lange kannst du denn so ein Fass dann, also du sagst zwei, drei Mal, also zwei, drei Jahrgänge Wein kannst du da drin machen?
Genau,
wie viel Schnaps kannst du da drin machen? Endlos?
Relativ, ja. Mhm. Der Einfluss von dem Holz wird natürlich immer geringer, aber also ich habe noch Fässer von meinem Opa im Einsatz im Destillatbereich. Bei den Schnäpsen. Also sind 60, 70, 80 Jahre sind kein Thema. Wobei ich ihn natürlich dann, ich sag mal, für Destillate einsetze, wo es mir dann nicht mehr drauf ankommt, so dass die noch viel Farbe abkriegen oder so, wo es einfach wirklich dann nur noch so um diese harmonische Oxidation, die einfach ja in diesen Fässern auch stattfindet, ne? Weil einfach Sauerstoffaustausch da ist und so. Und da kommen dann einfach Brände rein, die nur noch das ein bisschen haben sollen.
Ich bin auf deinen Rum gespannt.
Ich auch. Wobei, also ich schnupper aktuell sehr gern.
Ja, natürlich. Auch
überproportional oft an den Fässern. Aber das wird echt gut. Ich bin ganz, ganz happy.
Wo muss ich hinfahren, wenn ich mir das Zeug kaufen will? Wo sitzt du?
Ich sitze im Landkreis Aschaffenburg, also so Bayerisch Rhein-Main und da Alzenau und da im Ortsteil Michelbach und da noch 2 Kilometer außerhalb.
Also nicht also zu finden.
Ja, also Dörsthof nennt sich das.
Ah, ja.
Und ja, den kann man finden. Wer wirklich will, findet mich.
Na dann, danke für das Gespräch.
Ich habe zu danken.